Elektrischer Impuls im Kopf und chemischer Cocktail im Körper. That's it. Viel mehr ist es nicht. Und von diesen Dingen, die so mikroskopisch klein sind, lässt du dir dein ganzes Leben beeinflussen. Das ist ganz schön dämlich. Wenn du diese drei Punkte meisterst, dann kontrollierst du deine gesamte Realität. Als Einzelunternehmer in Deutschland bist du ja quasi gefühlt Staatsfeind Nummer eins. Ich musste so viel Steuern im Jahr zahlen, davon kann ich 3 Jahre lang leben. Du musst ja dich verkaufen, deine Träume, deine Ziele, alles verkaufen, was dir irgendwie im Leben wichtig ist. Sorry, aber für was? Ne? Um irgendwelche Kriege zu finanzieren oder um irgendwelche Fahrradwege in Uganda zu bauen oder sowas. Ne? Aber unser Ego hat ja keine eigenständige Substanz zum Leben. Ne? Es basiert ja nur auf den Vorstellungen, wer wir scheinbar sind. Wenn wir uns unsere Realität über uns selbst in unserem Kopf ausmalen, unser Umfeld muss nachziehen, wenn wir diese Realität aufrechthalten. Wenn das dann passiert, dann merken wir erstmal, wie machtvoll wir eigentlich die ganze Zeit über waren. Wenn wir aufhören, uns selbst im Weg zu stehen, dann ist es manchmal so erschreckend schnell, wie sich Dinge transformieren und verändern können. Also unfassbar. Also wirklich, das ist so, das kann Hollywood nicht schreiben, die Geschichte. Nur weil du etwas denkst und fühlst, bedeutet es nicht, dass es wahr ist. Es bedeutet nur, dass du etwas denkst und etwas fühlst.
Herzlich willkommen zu Vegan Erfolgreich Glücklich, dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben im Einklang mit deinen Werten.
Hallo und herzlich willkommen bei Vegan Erfolgreich Glücklich. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich natürlich wieder einen mega spannenden Interviewgast bei uns hier im Podcast. Er ist Bestseller-Autor, internationaler Keynote-Speaker und Coach für mentale Stärke sowie Businessaufbau. In den letzten Jahren hat er hunderte Menschen im Coaching und Tausende von der Bühne begleiten dürfen. Er wird regelmäßig von Teams und Unternehmen gebucht, um mentale Stärke für Peak-Performance in die Unternehmen zu bringen. Sein zweites Buch, Mentale Stärke und Resilienz, wurde in den ersten 6 Monaten knapp 11.000 Mal verkauft und wird von Psychologen und Burnout-Experten als Burnout-Prävention empfohlen. Er ist Vollzeit-Digital-Nomad und teilt mit mir eine besondere Herzensangelegenheit, nämlich einen veganen Lebensstil für das Tierwohl in der Welt. Und damit herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Jens Heuchemer.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank, meine Liebe. Es ist so schön. Wir haben ja eben schon vorher gesprochen. Es ist so schön, wieder mit dir zu quatschen. Das ist ja, wie lange sind wir jetzt befreundet? Wie viele Jahre? Das ist ja Wahnsinn, ey. Ich freue mich einfach jedes Mal, wenn wir reden. Das ist so toll.
Ja, ich freue mich auch mega. Also wir haben ja eben jetzt im Vorgespräch schon einiges schon angesprochen. Dann haben wir mal so, jetzt noch nicht, müssen wir gleich einen Podcast machen. Genau. Ja, total krass. Also seit wann kennen wir uns? Seit 2018. Da haben wir uns kennengelernt. Das war Dezember 2018. Ich glaube, es war der 8. oder 9. Dezember bei Tobi auf dem Seminar.
Ja, ja, ja. Ich erinnere mich noch, als ihr zwei dann aufgestanden seid, habt eure Message geteilt.
Ja, genau. Und dann hast du gleich gesagt, okay, die zwei.
Ja, bleib in Erinnerung. Mit so einer Energie.
Ja, es ist so lustig, wir werden ja heute manchmal noch auf solchen Veranstaltungen angesprochen, so aus der anderen Bubble, so, seid ihr nicht die, die damals auf den Stühlen gestanden habt? Ich so, ja, genau, die sind wir. Ja, voll cool. Ja, mega, mega. Und seitdem sind wir irgendwie im Kontakt und das war ja auch immer so unser, ja, das, was uns so verbunden hat, einfach die vegane Lebensweise und halt eben auch dieser absolut selbstverständliche Umgang damit, ja, also dieses, das ist doch total normal, ja, und irgendwie ist es dann so schön, also damals war das ja so, da waren die Veganer ja noch irgendwie so ein bisschen rar, man hat sich dann ja sofort lieb, ne, also man weiß sofort, okay, also wir gehören zusammen und das verbindet einen einfach total.
Ja, auf jeden Fall, also wie so ein bisschen wie so ein Unicorn, so, oh mein Gott, da ist noch eins, oh mein Gott, also ich bin nicht das letzte Einhorn.
Ja, voll cool. Ja, mega. Und seitdem ist ja so unfassbar krass viel passiert. Wir haben jetzt 2025, also der Wahnsinn. Und du bist jetzt ja auch gerade gar nicht in Deutschland, sondern du bist wo?
Auf Teneriffa, in unserer Zweit-Dritt-Wahlheimat, kann man sagen. Also wir sind hier meist hier in dem gleichen Apartment seit Jahren, immer für mehrere Monate dann, ja.
Ja, mega cool. Ja, das ist geil. Also das heißt, ihr seid dann immer vor Ort an der gleichen Stätte, anstatt jetzt vor Ort selber ein Ferienhaus zu haben. Mietet ihr euch da einfach immer wieder ein, genau, und seid aber genau, beweglich, ne?
Über Airbnb, beziehungsweise irgendwann kennt man ja dann die ganzen Vermieter und dann kriegst du immer Sonderpreise, wenn du die dann privat anschreibst, anstatt über die Website zu buchen und so weiter. Und deswegen, und vor allem, das was halt enorm wichtig ist, da hatte ich letztens erst ein Gespräch mit jemandem, der hat gesagt so, boah, ich habe Angst, dass wenn ich mehr, er könnte auch komplett reisen, ne? Auch seine Freundin, obwohl sie beim Finanzamt arbeitet, aber sie hat Homeoffice, komplett irgendwie. Das heißt, sie könnten beide komplett reisen. Er hat gesagt, ja, aber ich habe Angst, dass meine Produktivität dadurch sinkt. Und ich so, naja, wenn du irgendwo neu hinkommst, dann ist klar, du musst dich erst kurz zurechtfinden, okay, wo ist das Gym, wo ist der Supermarkt, wie lange brauchst du die ganzen Wege. Aber sobald du das einmal raus hast, und das geht relativ schnell, ab dem Zeitpunkt hast du ja wieder eine Routine. Und deswegen gehen wir halt eigentlich meist immer an die gleichen Spots, wo wir halt schon mal sind, wo es uns halt gefallen hat. Wir haben so ein paar Spots weltweit. Und ja, und da gehen wir halt einfach immer wieder hin, weil es einfach eben dort am schönsten ist und weil wir dort wissen, wo alles ist. Und wir können einfach eins zu eins die Routine übernehmen. Produktivität bleibt hoch, direkt Wohlfühlfaktor da, sonst so ein Zuhausegefühl. Und ja.
Mega. Total gut. Also ich kann das zu 100% nachvollziehen. Wir haben ja auch öfter mal so Seminare auswärts. Also einige Sachen machen wir auch bei mir auf der Anlage, aber halt eben auch auswärts. Und da haben wir am liebsten immer tatsächlich die Locations, wo wir uns einfach schon auskennen. Die Infrastruktur stimmt da, das, ne, wo wir genau wissen, okay, wie läuft das mit der Küche und so weiter und so fort. Ja, also das macht schon total Sinn, weil du bist dann on point, da richtest dich schnell ein, zack, zack, jeder weiß, wo sein Zimmer ist, man muss sich nicht absprechen. Das ist schon ganz ziemlich genau. Cool, ja. Das ist macht total Sinn. Das heißt also, du bist jetzt mehr oder weniger in der ganzen Welt zu Hause, ist das richtig?
Im Grunde ja. Also ich habe ja vor 1,5 Jahren plus minus habe ich ja auch den Schritt gemacht und bin ausgewandert. Das bedeutet, ich habe quasi offiziell auch gar kein Zuhause mehr. Das heißt, ich bin Vollzeit Perpetual Traveler, also so nennt man das, Dauerreisender. Und ja, deswegen, ich lebe eigentlich, also entweder, wenn wir mal in Deutschland sind, bei meiner Freundin, die hat ihre Wohnung in Berlin halt eben noch, weil sie ist noch gemeldet in Deutschland, aber ich persönlich, ich bin einfach komplett frei.
Ja, total krass. Lass uns doch mal da direkt einsteigen, weil ich finde das mega. Wie meldet man sich denn einfach in Deutschland ab? Also ich weiß, man kennt ja jetzt immer mehr Menschen, die sagen, okay, wir haben jetzt da irgendwie so ein paar Sachen finden wir nicht mehr so cool und andere Sachen finden wir richtig cool und deswegen machen wir das jetzt so. Aber was war denn für dich so diese Initialzündung, dass du sagst, ich ziehe das jetzt durch?
Also zum einen habe ich gemerkt, dass die Lebensqualität in Deutschland so gering ist im Vergleich zu anderen Ländern, wo einfach viel mehr Menschlichkeit, viel mehr, also kommt natürlich auch immer drauf an, wo man lebt, ne? Das muss man ganz ganz klar dazu sagen. Aber ich für mich habe gemerkt, okay, die Lebensqualität, wie ich leben möchte, ne, die ist in Deutschland mit am geringsten eigentlich. Das ist so die Kultur, dieses Mindset der grundlegenden Bevölkerung und dieses ständige Beschweren, diese Wohlstandsverwahrlosung, so würde ich es mal nennen. Die ist so vorangeschritten und das entspricht halt nicht der Art und Weise, wie ich leben möchte. Und dazu kommt, dass als Einzelunternehmer in Deutschland bist du ja quasi gefühlt Staatsfeind Nummer eins. Du wirst ja mit so vielen Regeln bombardiert, du musst so viel Steuern. Ich war im Höchststeuersatz, ich musste so viel Steuern im Jahr zahlen, da habe ich gedacht, davon kann ich 3 Jahre lang leben. So, und dann habe ich gedacht, hier, sorry, aber für was? Ne, um irgendwelche Kriege zu finanzieren oder um irgendwelche Fahrradwege in Uganda zu bauen oder sowas, ne? Also nichts gegen wohltätige Projekte. Ich spende jeden Monat, alles cool, ne? Aber das ist so, ja, das hat einfach null mehr dem entsprochen, wie ich mein Leben führen möchte. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, dann beschäftige ich mich mal mit der ganzen Thematik, schau, was muss ich machen? Und letztendlich ist das super easy. Aber was muss ich alles machen? Was hat das für Konsequenzen? Und ja, und dann habe ich mich einfach abgemeldet, weil es einfach so viel entspannter ist und entspricht halt viel mehr dem, wie ich leben will.
Finde ich total spannend. Aber wie funktioniert das jetzt genau? Also ich melde mich einfach ab und dann bin ich staatenlos.
Genau. Also du gehst einfach aufs Amt und sagst, ja, du möchtest dich abmelden. So, und dann fragt die, wohin? Das musst du nicht sagen, aber wenn sie irgendwas eintragen müssen, musst du irgendwas nehmen, was außerhalb der EU liegt. Also zum Beispiel Japan, Thailand, irgendwas außerhalb der EU, ist vollkommen egal. Und ja, dann sagen die, okay, dann gute Reise. So. Und dann, du musst halt dein Unternehmen, also deine Selbstständigkeit, dein Business, dein Wohnsitz, musst halt alles abmelden, ne, zum gewissen Tag einfach. Und nachdem du dich abgemeldet hast, einen Tag später, kannst du halt dann irgendwo, wo es vom Steuerrecht halt besser ist, kannst du halt eine Firma gründen. Ich habe zum Beispiel eine US-LLC. Das heißt, ich habe in Amerika ein LLC. Das kostet im Jahr 600 Euro plus minus. Und ja, super entspannt. Dadurch, dass ich aber nicht, weil das ist so ein Vorteil, den haben Deutsche, Österreicher, Schweizer, ich glaube Iren aus Irland und ich glaube Dänemark in Europa. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ein paar Länder haben diese Möglichkeit, sich abzumelden, also auszuwandern, nirgendwo einzuwandern und dann aber eine US-LLC zu machen, weil das bedeutet, dadurch, dass du nirgendwo einen Wohnsitz hast, fallen keine Einkommenssteuer an und dadurch, dass du keine US-Kunden hast, weil du hast dann deutsche Kunden oder Iren dann zum Beispiel Kunden in Irland beispielsweise, dadurch fallen auch keine Mehrwertsteuern an. Das bedeutet, du hast quasi 0% Steuersatz und jeden Euro, den du machst, der ist zu 100% dir.
Also nochmal, das heißt, ich gehe in Deutschland aufs Amt, sag tschüss, wohin weiß ich noch nicht.
Genau, du kannst auch sagen, du machst eine Weltreise.
Ach so, kann man sich auch für eine Weltreise einfach abmelden?
Nee, das ist ja einfach nur als Grund, den du dann quasi nennen kannst. Ne? Das ist so, es muss. Ich hatte, als ich aufs Amt gegangen bin, ich komme ja ursprünglich komplett vom Land, ne? Also Land. Also so wie du dir Landleben vorstellst, da bin ich groß geworden. Und als ich da auf dem Amt war, und ich habe ja auch so ein, ich sag mal, so ein bisschen so einen stylischeren Hut, so einen schwarzen Hut, habe ich jetzt nicht auf, aber den habe ich ja auch. Und ich hatte den auf an dem Tag und dann guckt sie mich so an, so verlegen, weil ich hab gesagt, ich wander nach Japan aus, ne? So, weil ich mag Japan voll, ne? Und dann guckt sie mich so verlegen an und sagt so, darf ich Sie was fragen? Gehen Sie auf die Walz? Also, wenn du als Zimmermann dann quasi um die Welt reist. Ich so, nee, das ist einfach nur Mode. Und du hast ja noch deinen Reisepass, du bist ja trotzdem noch deutscher Staatsbürger, du hast einfach nur, dein Perso wird quasi entwertet. Und das heißt, wenn du irgendwo was brauchst, wenn du irgendwo hinreist, nutzt halt einfach immer deinen Reisepass.
Also kein deutsches Personal mehr.
Kein was?
Kein deutsches Personal mehr.
Genau, quasi. Und ich sag mal so, es hat ein paar, ich nenne es mal, Nachteile. Ja, zum einen musst du halt, darfst du dich damit abfinden, du hast dann automatisch weniger Besitz, weil du sammelst ja nicht mehr, weil du quasi ja nirgendwo eine ganz krasse Homebase hast. Ja, das heißt, du lebst halt mehr minimalistisch, was ich persönlich total toll finde, weil ich mag das sowieso, minimalistisch leben und lieber mehr Geld auf dem Konto haben, um Freiheiten ausleben zu können damit, als Dinge anzuhäufen. Das ist mehr so meins. Und du darfst nicht mehr als 183 Tage im Jahr in einem Land sein, weil ansonsten würdest du dort eine Steuerpflicht auslösen, offiziell. Und du darfst halt auf deinen Namen zum Beispiel auch jetzt keine Miete haben. Also du darfst nichts haben, wo quasi festzustellen wäre, dass du dort deinen Lebensmittelpunkt hast. Also jetzt, es gibt immer so ein paar Workarounds für so ein paar Faktoren, aber das sind so die größten Nachteile, sage ich jetzt mal so. Vorteil ist zum Beispiel, ich hatte ja, weil ich hatte ja den Unfall 2017, wo ich mir Halswirbelsäule mehrfach gebrochen hatte, ne? Und seitdem habe ich ein bisschen Metall im Nacken, so. Und deswegen ist es mit Krankenkassen finden immer ein bisschen schwierig gewesen seitdem, weil klar, ne? Ich meine, kennst du ja das ganze Spielchen. Und ich war dann bei einer sehr großen deutschen Versicherung und hatte dort 1.500 Euro Selbstbeteiligung und habe trotzdem 520 Euro im Monat bezahlen müssen. Ja, und bin jetzt bei einer internationalen Krankenversicherung, die für so Digitalnomaden beziehungsweise per Portal Traveler auch ausgelegt ist und bezahle 320 Euro für die Luxus-Luxus-Luxus-Variante mit 0 Euro Selbstbeteiligung. Und da denke ich mir auch so, ja gut, wo ich jetzt keine Steuern mehr zahlen, das heißt einfach super viel mehr Geld, womit ich halt mehr mit dem Lebensstil machen und formen kann, wie ich es möchte. Ich habe weniger Kosten und ich muss mich nicht um so viele Dinge kümmern, weil ich halt minimalistisch lebe. Es ist also für mich persönlich mega, mega gut. Ich kenne auch mittlerweile viele Familien, die das auch machen, auch mit kleinen Kindern. Also es ist auch eben alles möglich. Wenn man jetzt zum Beispiel Tiere hat, zum Beispiel ein Pferd oder so, ist natürlich ein bisschen schwieriger vielleicht, ne? Aber auch da würde es immer wieder Möglichkeiten geben, ne? Weil du kannst ja auch immer für 3-4 Monate irgendwo hinfahren mit dem Pferd, dann dort irgendwo leben und dann einfach ins nächste Land ziehen. Ich meine, Weiden gibt's überall. Ne? Also es gibt überall für Möglichkeiten. Man muss halt einfach ein bisschen umdenken.
Ja, ja, spannend. Also du sprichst jetzt ja gerade an, weil ich habe ja auch ein Pferd. Ich überlege schon gerade so, wie ich mir das so Pippi Langstrumpf-mäßig dann so vorstelle. ja, auf jeden Fall sehr cool. Also das heißt, du hast keine feste Wohnung, aber du hast, haben wir im Vorgespräch auch so ein bisschen drüber gesprochen, du hast dann quasi immer mal wieder so Wohnungen, wo du dich halt einfach ja besonders gut zurechtfindest, wohlfühlst, wo alles happy ist und so, wo du happy bist und wanderst dann halt einfach rum, ja.
Genau. Ich meine, wenn du online arbeitest, also die Grundidee ist ja, also die Grundidee hinter dem, also man nennt es im Jargon, nennt man es staatenlos sein, ja. Und die Grundidee hinterm staatenlos sein ist, geh dorthin, wo du am besten behandelt wirst. Ja, und wenn du diesen Grundsatz nimmst, dann fällt Deutschland ja eher so ziemlich weit unten raus. Also klar, du kriegst sehr viel zugeschoben, aber wofür? Du musst ja dich verkaufen, deine Träume, deine Ziele, alles verkaufen, was dir irgendwie im Leben wichtig ist, um dein System davon getragen zu werden. Und das ist halt mehr so Versklaverei, anstatt dass du gut behandelt wirst. Ne? Also wirklich von Herzen gut behandelt wirst. Und ja, genau. Und ich lebe halt dann einfach da, wo ich leben möchte. Weil wenn man komplett online arbeitet, ist es ja heutzutage ist ja normal. So, und deswegen, warum an einem Ort sein, wo es nicht schön ist? Also wenn, simples Beispiel, anstatt, dass du in der Stadt, wo du wohnst, zum Bäcker gehst und läufst an 10 Wänden vorbei, die voll sind mit Graffiti und überliegt Müll rum und dann hier und da ein Obdachloser, also ist ein bisschen übertrieben jetzt, ne, aber sagen wir so, wenn ich in Berlin bin, ist das relativ normal. So, gehst du halt hier raus und läufst an Palmen vorbei, siehst den Meerblick. Also wenn ich aus dem Fenster gucke, ich sehe halt das komplette Meer. Ja, und wenn ich jetzt hier ins Restaurant gehe, dann habe ich ein Panorama, was einfach ein Traum ist. So, das ist im Grunde ja genau das Gleiche. Du lebst quasi genau das gleiche Leben, nur einfach an einem Ort, den du schöner findest und der dich halt besser behandelt oder wo du halt bessere Umstände hast.
Ja, und kriegst keine Post mehr vom Amt zwischendurch.
Genau. Und keine Buchhaltung.
Das ist mit das Oh mein Gott, du hast recht. Okay, das ist ein krasses Argument.
Also in dieser Konstellation, deine Jahressteuererklärung, gut, jetzt beim letzten Mal hat es ein bisschen gedauert, weil wir mussten uns erst einmal reindenken, aber im Grunde ist das eine Sache von 2 Stunden Buchhaltung für ein ganzes Jahr, so plus minus.
Also das machst du jetzt aber doch für dich dann. Also das heißt, du machst das dann aber schon für dich.
Naja, du musst halt eine Jahreserklärung einfach abgeben, aber da tust du quasi überall 000 eintragen, weil halt nichts geltend ist, ne, in dieser Konstellation und musst das halt dann alles per Fax an die IRS senden in Amerika und dann ist gut. Erst beim ersten Mal hat es ein bisschen gedauert, aber ich muss jetzt keine monatliche Dings machen, gar nichts machen. Es macht natürlich Sinn, irgendwie so ein bisschen so eine Excel-Tabelle zu haben und Ein- und Ausgaben, sondern damit du ein bisschen im Blick hast, was deine Finanzen sind und sowas, das ist logisch. Aber ansonsten Buchhaltung, du hast null Buchhaltungspflicht.
Wahnsinn. Und ja, ist schon krass. Also das heißt, in der USA, also eine LLC ist aber nur für dich als Einzelunternehmer sozusagen. Also du könntest jetzt nicht mit einer kompletten Firma, also mit mehreren Leuten das machen, ne? Das ist so zumindest mein Kenntnisstand.
Genau, also du kannst halt, also wenn du Angestellte haben möchtest, müssten die auch staatenlos sein. Ne? Also weil ansonsten würden wieder irgendwelche Steuersätze auf irgendwas wieder anfallen. Ne? Also es gibt für alles irgendwo Möglichkeiten, klar. Aber das wäre so der simpelste Part, weil es gibt zum Beispiel hier der größte Vorreiter im deutschsprachigen Raum ist ja Christoph Heuermann, ne, von staatenlos.ch. Und der hat halt die in seinem Team sind alle staatenlos und er sagt, am Ende des Monats überweist er denen einfach jedem sein Geld und dann ist gut. Du musst noch nicht mal eine Rechnung schreiben. Hier hast du dein Geld. So, weil es halt einfach eben unkompliziert ist. So, und seitdem ich diesen Lebensstil habe, fällt mir einfach immer mehr und mehr auf, wie Dinge unnötig verkompliziert werden in Deutschland. Natürlich muss man sagen, vieles hat auch irgendwo einen Sinn oder zumindest, dass man einen Sinn beabsichtigt hat, aber der faktische Sinn stellt sich dann trotzdem immer so ein bisschen in Frage. So für den Alltag, fürs Leben, was ist wirklich. Ist es sinnvoll, so und so viel alles tausendfach abzu checken und so weiter? Das ist so, ja.
Warum glaubst du, ist das so in Deutschland? Weil dieses Beamtentum zum Beispiel ja auch, also unsere ganzen Behörden und so, wird ja vermeintlich ja weltweit total gehuldigt und sind ja alle total begeistert, wie wir das machen. Aber warum glaubst du, ist das so kompliziert?
Also jetzt die Ursprünge davon, das kann ich halt nicht sagen, aber Es ist halt, man muss ja immer überlegen, wenn ganz viele ganz krasse Strukturen sind, ist es ja meist immer, also unabhängig jetzt, ob es eine Behörde ist oder ob es ein Privatleben von einem Menschen ist, ist es ja eigentlich immer, weil die Person Schmerz vermeiden möchte. Und sie will es systematisieren, um Schmerz, um Pain zu vermeiden. Und hier ist es wahrscheinlich einfach, dass es sehr, sehr viel aus vielen Angstgedanken heraus, ja, okay, boah, dann ist das unnötig, dann dies, das, jenes. So, was halt ein guter Grundgedanke ist vielleicht, ne, weil Schmerz vermeiden ist irgendwo auch sinnvoll bis zu einem gewissen Punkt. Aber in Deutschland ist es, glaube ich, viel zu krass übergelaufen und halt sehr, sehr, sehr stark gekippt, dass sie sich da drin komplett verlaufen haben. Und dadurch sind halt die Dinge unnötig kompliziert geworden. Simples Beispiel. Ein Bekannter von mir war mal, der arbeitet nicht mehr da, aber der hat auf einem Amt gearbeitet, das hatte mit Zoll zu tun, ja. Und dann hatte der ein Dokument, und das hatte, ich glaube, 780 Seiten oder sowas, ja, einfach ein Dokument, was einfach ein Dokument war, nichts Wildes. Aber es musste auf einen anderen PC transformiert werden, in eine andere Datei, also in ein anderes Dateiformat, damit es da in dem Programm benutzt werden kann. Jetzt hätte man sagen können, ja, okay, wir schicken es einfach durchs Intranet. Nicht mal durchs Internet, sondern also so ein hausinternes. Dürfen sie nicht. Die dürfen sie nicht übers Internet schicken, wegen irgendwelchen Sicherheitssachen. Was ist? Er musste diese 780 Seiten ausdrucken und dann jede einzelne Seite einscannen auf dem neuen PC, um es dort dann umwandeln zu können. So, und solche Strukturen gibt es tagtäglich überall in jeder Behörde in Deutschland, wo Steuergelder für benutzt werden. Und das ist so, okay, das ist zum Beispiel so eine absolute Dysfunktionalität, die sich halt entwickelt hat über die Jahre, die absolut unnötig ist.
Ja, das ist ein krasses Beispiel. Also ich denke mal, das findest du ja in jeder Behörde. Das ist ja ein Wahnsinn, ne? Aber auch generell das Thema, was mit den Steuergeldern sonst so gemacht wird. Und das ist ja diesen ganzen Apparat, den finanzieren wir ja komplett mit. Das ist ja der Grund, warum du mit dem Spitzensteuersatz davon, was sind das, 42% dabei bist, macht ja keinen Spaß, ne?
Naja, wenn du Gewerbesteuern also mit dabei nimmst, bist du bei knapp über 50, ja, aber das ist...
Ja, es ist irre. Es ist wirklich irre. Jetzt bist du ja raus. Jetzt lass uns mal drüber sprechen, aber was machst du denn eigentlich die ganze Zeit? Wenn du jetzt so durch die Gegend reist, du verdienst ja jetzt dann komplett digital, online dein Geld. Was machst du da genau?
Im Grunde mache ich genau das Gleiche wie vorher auch. Und das ist halt dieses Umdenken, ne? Weil es ändert sich im Grunde nicht viel, nur du machst es von woanders. Also ich bin seit 10 Jahren ja selbstständig. Ich hatte ja früher ein Fitnessstudio, damals halt komplett offline, so richtig schön offline, genau das Gegenteil von jetzt. Und bin ja dann so vor 6, 7 Jahren bin ich halt zum Coaching, Speaking gewechselt und seitdem coache ich halt Menschen halt in Sachen mentale Stärke, Businessaufbau, schreibe Bücher, bin bei wundervollen Podcasts einfach zu Gast, ja, mit ganz, ganz, ganz tollen Gesprächspartnern. Und ja, und mach halt einfach Online-Coaching. Das ist halt super unkompliziert, wenn du halt dich auf den Weg gemacht hast, um dir etwas aufzubauen. Das geht halt nicht von heute auf morgen, ne? Weil viele sagen so, ah, ich habe das jetzt so lange den Schmerz ausgehalten, ich will jetzt, dass sich alles ändert, ich bin ab morgen selbstständig und wandere aus und so. Ja, kannst du probieren, wird schwierig, ne? Also es erfordert schon ein gewisses Maß an Fokus, an Durchhaltevermögen, an Kontinuität, an persönlicher Entwicklung, an Arbeiten mit sich selbst, ne, um sich selbst nicht im Weg zu stehen, was ja der größte Hindernisfaktor eigentlich immer ist. Und wenn wir das aber mal irgendwann erreicht haben, so einen Punkt, wo wir sagen, ja, okay, jetzt bin ich auf einem sehr stabilen Plateau, dann sagen wir so, okay, jetzt kann ich die Schritte machen. Und das ist das, was ich den ganzen lieben langen Tag mache. Also ich arbeite sehr viel auf der Plattform School, ne, hab da verschiedene Communities. Ich coache halt sehr viel über Zoom einfach eben und ja, das ist so das, was ich halt grundlegend mache. Und den Gedanken muss ich gerade noch mit dazugeben, weil, das musst du dir nur überlegen, stell dir vor, du arbeitest einfach das Gleiche, was du jetzt gerade machst, hast aber einfach doppelt so viel Geld am Ende des Monats, weil du nicht die Hälfte davon abgeben musst. So. Ist es dann so, dass du dir vielleicht auch mal mehr erlaubst, ne, in der Selbstständigkeit mal einen halben Tag zu sagen, so, ja, okay, ich mach mal was Schönes. Anstatt die ganze Zeit 24/7 durchzuballern. Ja, ich liebe Arbeiten. Ich arbeite quasi immer, aber ich weiß, ich muss nicht immer arbeiten, weil es auch entspannter sein kann, weil es zwischendurch einfach mal ist so, ja, okay, ich muss nicht 50% davon abgeben. So.
Ja, es ist halt schon, es ist ein krasser Apparat. Also das ist ja auch das, was man jetzt auch mitbekommt. Die Leute, ja, wandern aus, gehen in andere Länder, wo sie halt einfach ein anderes Lebensgefühl haben, anderen Wohlstand fühlen und erleben. Ja. Oder sind halt komplett staatenlos. Also da kenne ich ja nun mittlerweile auch einige so aus der ganzen Bubble. Also das ist schon krass, dass halt da viel in Bewegung ist. Der Grund, weshalb natürlich die meisten Menschen aber dieses Spielchen mitspielen, ist natürlich auch, genau wie du sagst, ne, diese Schmerzvermeidung. Also das ist halt ganz häufig Angst. Und da ist dieses Sicherheitsbedürfnis so hoch, dass sie sagen, okay, ich habe lieber das, was ich jetzt gerade habe, mit all dem drumherum und ertrag das einfach im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn es mir überhaupt nicht gefällt. Gehe dann vielleicht alle paar Jahre mal zur Wahl und hoffe, dass sich dann was ändert, was es sich meistens, was auch nicht der Fall ist. So, und dann passiert aber nichts, ne? Und was ist denn das, was du jemand mitgeben könntest, der sagt, okay, ich würde es gerne machen, ich weiß aber nicht wie, ich habe irgendwie Angst. Was war denn so, oder was würdest du jemandem sagen, wenn der jetzt gerade so am Überlegen ist? Soll ich es machen oder nicht? Oder
in die Selbstständigkeit gehen oder jetzt auswandern?
Ja, das Thema einfach, ich sag mal jetzt so ganz allgemein, Wohlstand, Auswandern, Selbstständigkeit, so alles drumherum. Ich bin mit dem Status quo nicht mehr zufrieden. Ich habe keinen Bock, also die meisten sind ja hier aus Deutschland, die den Podcast hören, ich habe keinen Bock mehr, 50% abzugeben. Ich habe keinen Bock mehr, dass mit meinem Steuergeld irgendwelche Kriege finanziert werden und jetzt nochmal mehr. Ich habe keinen Bock, dass die am Grundgesetz rumwursteln. Ja, also diese ganzen Sachen halt. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Was würdest du jemandem raten?
Also das, was ich als allererstes raten würde, ist, wenn du bis jetzt immer sehr, sehr, sehr viel in diesem klassischen System drin warst, dann musst du einfach in erster Linie verstehen, dass wenn du in diesem System warst und wir Menschen adaptieren, wir Menschen passen uns ja einem System immer an, das ist unser Natural, sagen wir es jetzt mal. Geh erst einmal in eine Gruppe oder in eine Umgebung, wo Menschen das leben, was du halt auch eben haben willst. Du brauchst noch keinen Mentor, du brauchst da in dem Augenblick noch gar nichts. Du musst erstmal dich in eine Umgebung begeben, wo Menschen auf die gleiche Art und Weise leben, wie du es haben möchtest, damit du mehr mit diesen neuen Gedanken dich identifizieren kannst, dass du liest, ja, okay, warte mal, die haben auch vielleicht die und die Herausforderungen, was bei dir so eine unbewusste Angst ist, die da einfach die ganze Zeit so mitschwingt, ne? Oder die und die Bedenken, die werden da besprochen und da ist aber der tolle Vorteil und da ist der und der und der Vorteil und wow. Und je mehr wir uns mit der Thematik befassen, umso leichter werden Themen ja immer für uns. Und das ist ja genau immer der Punkt. Ich nehme mal das Beispiel, wir waren ja auch mal Kinder, auch wenn wir zwei nicht altern, ne, aber sagen wir mal, wir waren ja auch mal Kinder. Und wenn Kinder Angst haben, dann rufen sie, ne, also wenn sie abends im Bett liegen, dann rufen sie Mama, Mama, Papa, Papa. So, und dann kommt einer von beiden und sagt, da ist ein Monster unter meinem Bett. Ja, und dann macht Papa oder Mama Licht an und guckt unter das Bett und sagt, hier, guck, da ist nichts. Ja, und in dem Augenblick, wo das Kind einmal hingeguckt hat, also unter das Bett, ist die Angst weg, weil wir haben Angst immer nur vor dem Unbekannten. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und dazu gibt's im Englischen einen richtig, richtig guten Satz. Der heißt, there is no monster under your bed, they are all inside your head. Und ich liebe diesen Satz, weil er einfach so wahr ist. Und indem du, wenn es jetzt etwas ist, wo du sagst, boah, das ist irgendwie geil, aber das ist voll groß, meinen ganzen Lebensstil umändern oder dies, das, jenes machen, das ist ja voll die krasse Veränderung. Ja, ist es. Aber es ist nur eine andere Art zu leben. Es bedeutet nicht, dass es besser oder schlechter ist. Es bedeutet einfach in erster Linie, es ist eine andere Art zu leben. Und weil es noch unbekannt ist, schwingt oft dann so eine Angst dann davor mit vor diesem Unbekannten, was da wohl irgendwie passieren wird. Und deswegen kannst du diese am ehesten auf eine ganz angenehme und simple Art und Weise einfach aushebeln, indem du dich halt in ein Umfeld begibst, wo Menschen das leben oder die Art und Weise bereits leben, wie du es gerne dann möchtest, um mehr Kontaktpunkte damit zu haben. Das ist dieser Klassiker, ne? Du kennst ja jeder irgendwie mittlerweile, bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, bla, bla, bla. Das ist einfach nur, weil Menschen imitieren ja nicht unbedingt das, was andere Menschen tun, sondern vielmehr, wie andere Menschen es tun. Und wenn man sieht, ja, okay, andere Menschen gehen voll entspannt mit dem ganzen Thema um und sind voll locker und voll ruhig und die sind voll glücklich. Und dann merkst du, anhand der Art, wie sie leben, boah, diese Gefühle will ich auch haben, weil Gefühle stehen ja quasi im Hintergrund immer als Motivator hinter jeder unserer Handlung, ne? Weil wir tun immer Dinge, weil wir glauben, fühlen sie nach besser als vorher. Und indem du dann siehst, ja, okay, andere fühlen sich auch gut, andere haben auch hier und da Herausforderungen, aber die können damit alles umgehen. Ich kriege da ein neues Umfeld, ich kann notfalls immer fragen, dies, das, jenes. Und das zieht am allerschnellsten immer nach vorne. Also das ist der absolute Wahnsinn. Und das hatte ich letztens in einem Podcast gehört und die Aussage war richtig gut. Und da hat er gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie derjenige hieß, der interviewt wurde, aber er hat gesagt, das, was geschichtlich immer die größten Veränderungen in einer Gesellschaft bewirkt hat oder in einer Gruppe von Menschen bewirkt hat, ist, wenn sie ihren Standort verändert haben zu einem neuen Standort, wo es besser war. Das hat dadurch, dass das die Lebensqualität, die grundlegende Lebensqualität verbessert hat, dadurch hat jeder sich individuell am meisten weiterentwickelt, was dann so einen Compound-Effekt aneinander gebracht hat und wodurch diese als Gruppe immer noch mehr und noch besser gewachsen sind. Und das fand ich, das war eine richtig, richtig starke Aussage.
Ja, macht total Sinn, ne? Also ich denke jetzt mal an so ein ganz einfaches Beispiel, was, glaube ich, jeder kennt, der jetzt auch gerade hier so zuhört, ist ja, wenn die Sonne draußen scheint und der Himmel blau ist, also es ist ja im Prinzip wie das gefühlt ein anderer Planet, ja, auf einmal geht's dir auf einmal besser. Du bist kreativer, du kommst leichter aus dem Bett, du hast mehr Energie. Ja. Es ist eine komplett andere Nummer, als wenn du halt diese graue Suppe über dir hängen hast.
Oder wenn du aus dem Fenster guckst und da ist die nächste Hauswand und du hast keinen Raum zum Denken, ne? Wenn du jetzt so rausguckst und du hast einfach kilometerweit einfach offenes Sein, offenes Feld quasi, das macht halt was mit einem, ne?
Na krass. Also total spannend. Also ich übe ja quasi Auswandern. Ich bin ja seit dem zweiten Sommer jetzt immer in meiner Hütte. Ganz, ganz viel und auch komplett durchgängig auch, weil ich das einfach liebe. Und da ist nämlich genau dieses Phänomen. Ich habe halt im Umkreis von 500 Metern oder teilweise einen Kilometer niemanden. Also da sind keine Häuser, da sind keine Straßen oder so. Also man kriegt das schon mit, dass da Zivilisation um mich rum ist, das merke ich schon. Aber ansonsten habe ich halt einfach nur Felder und Kühe und extrem viele Wasservögel und so ein paar Nutrias und so, die da am Wasser sind und so. Das ist total schön, aber ansonsten ist da halt ja nichts. Und genau was du sagst, es ist ein ganz anderes Denken, es ist eine ganz andere Energie. Ich merke, ich bin jetzt hier gerade jetzt auch in zum Beispiel meiner Stadtwohnung. Ich liebe die auch im Winter, alles super, Heizung und so, fließend Wasser, finde ich mega. Aber genau das, du guckst aus dem Küchenfenster und siehst dann schon diesen Klotz an Mehrfamilienhaus gegenüber. Und ich nenne das zum Beispiel immer so Menschenaufbewahrungsstätten. Wie so ein Termitenhügel, wo die so alle in ihren Kassetten so drin leben. Und dann guckst du rüber und das Erste, was ich sehe, ist natürlich auch diese riesengroßen Flachbildschirme und überall flimmert es. Also du siehst halt diese kompletten Wohnzimmer und ich denke immer nur so, oh. Also das ist halt total krass. Also dieses Energetische, dieses Eingedrücktsein, was du auch gerade besprochen oder gesagt hattest mit dieser Hauswand zum Beispiel, das dürfen wir alles nicht unterschätzen. Wir haben ja alle so ein Gefühl dafür, wo können wir frei schwingen, wo geht's uns irgendwie besser. Und da auch mal wirklich hinzuspüren, bin ich hier am richtigen Ort? Bin ich hier in dem richtigen Job? Bin ich im richtigen Umkreis, also im Umfeld? Bin ich im richtigen Freundeskreis? Bin ich am richtigen Wohnort? Bin ich vielleicht im richtigen Land? All das sind ja alles diese Fragen, die wir uns stellen dürfen. Ne?
Absolut. Absolut. Und die Auseinandersetzung mit den Fragen, die kann ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Angst machen, ne? Weil es so ist so, boah, okay, weil wir haben ja diese ganzen Identifikationen, wodurch wir uns ja quasi sehen und wahrnehmen, ne? Wir sagen, ich bin der und der oder die und die, die in der Stadt, die in der Wohnung lebt. Und indem du diesen Status quo einfach hinterfragst du deine Identifikationen, die in deinem Ego verankert sind, was halt super, super triggert und wo das Ego voll den Widerstand gegen hat und dich dann versucht, mit allen möglichen abzulenken. Kann auch sein, dass du Kopfschmerzen bekommst, dass du müde wirst, dass du auf einmal Konzentrationsschwierigkeiten bis hinten gegen bekommst, dass du Bauchkrummeln bekommst, keine Ahnung. Also da kommen dann ganz, ganz viele tolle, lustige körperliche Reaktionen.
Ja. Ja, es ist krass, aber es ist halt so, diese Frage, und das finde ich total wichtig, dass du das ansprichst mit der Identität. Die Frage ist, wer bin ich ohne meinen Job, ohne meine Karriere, ohne meinen Titel? Wer bin ich ohne meine Frau? Wer bin ich ohne mein Mittelreihenhaus? Wer bin ich ohne mein Auto? All diese Dinge, ja, weil wir glauben immer, wir sind jemand, weil wir so einen Rahmen um uns drum haben, ja, und dann bedienen wir das natürlich auch, dann wird's da vielleicht nochmal eine Anerkennung geben von außen, der Chef sagt immer, ne, du machst es super, und dann denkst du, okay, da kriege ich die meiste Anerkennung und Aufmerksamkeit, also bediene ich das natürlich weiter und du spielst die ganze Zeit eine Rolle, ne. Also ich kann das von mir auch, ich habe 20 Jahre im Konzern gearbeitet, ich war super in dem, was ich gemacht habe, mir hat's natürlich auch Spaß gemacht, weil es hat gut funktioniert, bis zu einem gewissen Punkt, ja, das ist nämlich das Thema, wenn man sich öffnet für andere Dinge, dann denkst du auf einmal so, hä? Ja, und da sich dann mit zu beschäftigen, das ist natürlich auch ein Prozess, da irgendwann rauszukommen und dann wieder rauszufinden, so, wer bin ich eigentlich wirklich? Wo möchte ich hin? Und interessanterweise landest du dann wieder meistens bei dem kleinen Mädchen oder bei dem kleinen Jungen, der du mal warst.
Ich verfolge immer diesen Ansatz, das ist ein sehr philosophischer Ansatz. Den habe ich damals bei Alan Watts, das allererste Mal, Alan Watts, mein Lieblingsphilosoph. Ne? Ich liebe einfach jede einzelne Audiodatei, jedes Buch von ihm. Und der hat mal in einer seiner Reden, oder es war eins seiner Konzepte, die er beigebracht hat, und er hat gesagt, auch jetzt auf diese Identitätsebene bezogen, Dinge sind nicht, also es gibt keine ich bin etwas, und das ist so, weil er hat gesagt, das ist natürlich sprachlich ist es absoluter Horror, wenn wir das so machen würden, aber rein theoretisch bräuchte es keine Nomen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin der Mann, die Frau, wie auch immer, ja, es bräuchte theoretisch keine Nomen, weil Nomen sind nur eine vereinfachte Form, um darzustellen, was etwas tut. Das bedeutet, wenn, weil zum Beispiel ein Apfelbaum ist ein Apfelbaum, weil er Äpfel produziert. Das bedeutet quasi, wenn wir es als Verb benutzen würden, ist, der Apfelbaum äpfelt. Er bringt Äpfel hervor. Und wenn du es jetzt so einmal überlegst, du kannst, wenn du drüber nachdenkst, ist sprachlich ein bisschen schwierig, weil man bei manchen Dingen echt drüber nachdenken muss. Aber alles, was du siehst, selbst wenn das jetzt so ein Deko-Ding ist, was da in der Wohnung rumsteht, okay, ist das ein Deko-Ding oder ist das etwas, was den Raum, was verschönert? Ja, also, weil wenn das nicht mehr verschönern würde, wäre es kein Deko-Ding mehr. Sondern das bedeutet, es sind weniger die Dinge, was wir sind, sondern vielmehr die Art und Weise, was wir tun, was quasi für uns definiert, wer wir angeblich sind. Und wenn du es einmal so, wenn du einmal komplett rein oder komplett rauszoomst, im Grunde alles ist immer am Tun. Es gibt nichts, was stillsteht, wo man sagen kann, okay, die Sache ist so. Sondern es ist immer, selbst wenn du auf Zellebene gehst, Atome bewegen sich die ganze Zeit. Und deswegen sind sie Atome, weil sie durch die Bewegung, durch die Vibration irgendwie aneinander anhaften und dann dadurch eine Masse erzeugen, ne? Und du siehst, allein wenn ich darüber rede, das ist fast nicht möglich zu reden, ohne Nomen zu benutzen. Aber wenn wir das so betrachten, dann wird das immer absurder, dass wir überhaupt Identifikation eingehen, weil wir immer mehr und mehr erkennen, dass wir die Summe an den Verben sind, die wir tagtäglich tun. Und ich finde diesen Ansatz finde ich unfassbar geil, weil er Dinge relativiert und auch irgendwo greifbar macht, also so simpel greifbar macht. Ist halt eine ganz andere Art umzudenken, aber als ich damals das Konzept von ihm gehört habe, dachte ich so, boah, das ist heavy.
Ja, total krass. Da gibt's ja auch so einen anderen Spruch noch, ich kann deine Worte nicht hören, weil deine Taten sind so laut. Das ist ja im Prinzip, genau. Geht ja in die gleiche Richtung, ne? Also dieses, wer bist du, was tust du, was produzierst du oder was entsteht durch dich, was erschaffst du, und das ist letztendlich das, was du bist oder wer du bist, ja.
Ja, das ist ein super, super spannendes Konzept. Ego hasst das, ne? weil unser Ego hat ja keine Substanz an sich. Unser Ego bleibt ja nur am Leben durch die Identifikation, die es anhäuft, wie so eine Zwiebel, so eine Schicht nach der nächsten. Ne? Aber unser Ego hat ja keine eigenständige Substanz zum Leben. Ne? Es basiert ja nur auf den Vorstellungen, wer wir scheinbar sind.
Das ist eine Idee, ja.
Ja, genau. Es ist nur eine Idee, es ist eine Illusion. Ja, wer wir sind scheinbar. Und darauf baut es halt komplett. Und deswegen hasst das Ego diese Art von Arbeit oder diese Fragestellung, die man sich dann fragt. So, okay, warte mal, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag? Wodurch definiert sich das denn, das, was ich tue?
Ja, total interessant. Wir nennen das immer diesen beschützenden Anteil, diesen bewältigenden Anteil, der ja das ganze Leben so managt, lenkt und leitet und uns natürlich auch vor den Dingen bewahrt, die wir nicht wollen, die unser Körper nicht erfahren soll. Also da geht es ja auch wieder um das Thema Leben und Tod. Und wir dadurch natürlich aber diesen inneren Kern, der uns ausmacht, der wir halt eben wirklich sind und was wir können, was wir geben können, was wir erschaffen können und so, der kommt ja gar nicht zu Wort. Das ist ja häufig so. Und da sind wir jetzt auch in dem Bereich zum Beispiel Trauma. Das ist ja auch genau das. Wir haben ja alle irgendwelche Erfahrungen gemacht oder auch Prägungen, die da zugrunde liegen, weshalb wir Dinge auf jeden Fall vermeiden wollen. Also dass das auf gar keinen Fall passieren darf. Ja. Und dann ist es halt häufig so, dass sich dieser beschützende Anteil halt direkt davor schiebt und letztendlich dann eine andere Entscheidung trifft. Ich finde das immer so spannend, weil viele benutzen ja den Begriff Ego und ich versuche den dann immer, also ich weiß, was damit gemeint ist, aber ich versuche den immer auch zum Beispiel da so mit reinzubekommen, weil ich denke das halt immer anders in Schichten, weil du auch gerade von diesen Zwiebelschichten gesprochen hattest, ne? Und das finde ich immer ganz spannend, weil Menschen ja auch immer dazu neigen, so jetzt auch gerade so in dieser Coaching-Spiri-Szene, so dieses Ego ist was Schlechtes oder das Ego muss weg. Wir müssen das Ego irgendwie, du bist noch voll im Ego, das muss, aber das hat ja auch eine Berechtigung, ne? Also ja, das ist.
Das verstehen viele nicht. Das ist ja, also gerade ergänzend dazu, sorry, dass ich gerade so rein, aber das verstehen viele nicht. Alles, was ja im Körper ist, hat ja eine Berechtigung. Ne? Weil das wurde ja vom Körper, vom System aus entwickelt. So, deswegen hat es eine Berechtigung. Und es ist nur weil du etwas verdammst, weil du etwas doof findest, bedeutet es nicht, dass es keine Berechtigung hat. So, du musst einfach nur lernen, damit umzugehen.
Richtig. Genau. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal rauszufinden, das machst du ja wahrscheinlich auch in deiner Arbeit, rauszufinden, so welcher Anteil spricht da gerade. Ja, also ist es jetzt wieder der Anteil, der wieder Panik schiebt und irgendwas verhindern möchte, aus gutem Grund. Er hat ja eine Berechtigung, genau das. Oder ist es wirklich dieser weise verbundene Anteil, der da schon ein anderes Bewusstsein für hat und das überhaupt wahrnehmen kann, um dann zu sagen, okay, da sind Ängste, ich stelle mich denen, ich gucke mal unters Bett, stell fest, es ist gar nicht so schlimm und jetzt mache ich es einfach trotzdem.
Also ich persönlich, ich gehe halt da immer, also ich habe halt einen sehr philosophischen Ansatz bei diesen Themen, deswegen gehe ich immer sehr. Also ich würde sagen, ich gehe ein bisschen rabiater ran. Ich persönlich sage immer, okay, es gibt nichts außer das, was im jetzigen Augenblick da ist. Ne? Also ich persönlich sage halt so, okay, Vergangenheit, Zukunft sind halt Gedankenkonstrukte. Und das Einzige, was halt wirklich existiert, ist das, was im jetzigen Augenblick ist. Ja. Und wenn du gerade Gedanken aufrecht hältst aufgrund von Dingen, die du in der Vergangenheit erlebt hast, weil klar, aus der Zukunft kannst du nichts erleben, ne? Deswegen muss es aus der Vergangenheit kommen. So, das ist auch so. Ne? Aber ich sage immer, okay, also das ist ja einer der Leitsätze aus meinem zweiten Buch. Nur weil du etwas denkst und fühlst, bedeutet es nicht, dass es wahr ist. Es bedeutet nur, dass du etwas denkst und etwas fühlst. Und das ist der Ansatz, den ich in allererster Linie immer verfolge, dass wir diese Hochachtung, diesen ultra krassen Respekt vor unseren Gedanken beziehungsweise vielmehr vor den Emotionen verlieren, dass wir sagen, okay, warte mal, Emotionen sind ein Tool, welches mir dient, aber sie sind nicht der Herrscher, sondern sie sind ein Instrument, womit ich arbeiten kann. Und deswegen sage ich immer, ja, okay, warte mal, du, das ist nichts, was irgendwie dich, dein Leben bestimmt, es ist etwas, was bis jetzt sehr viel beeinflusst hat, weil du es halt einfach hast beeinflussen lassen. Aber verliere mal in erster Linie diese Hochachtung davor, weil es ist ein chemischer Cocktail, wenn es unterm Strich, also super unromantisch, ne? Elektrischer Impuls im Kopf und chemischer Cocktail im Körper. That's it. Ja? Viel mehr ist es nicht. Und von diesen Dingen, die so mikroskopisch klein sind, lässt du dir dein ganzes Leben beeinflussen. Das ist ganz schön dämlich. So, mach das nicht. Das ist Quatsch. Und, wenn wir für uns erkennen, ja, okay, warte mal. Ändere ich meine Gedanken über ein Thema, ändere ich meine Emotionen über ein Thema. Ne? Wenn wir lange Zeit einen Gedanken trainiert haben, ne, und der neuroplastisch in unserem Gehirn so verankert ist, weil wir jahrelang gedacht haben, ich sage jetzt ein simples Beispiel, ich bin hässlich. Ja, einfach als Beispiel. So. Und du beginnst dann einmal den neuen Gedanken zu denken, dann ist es natürlich noch nicht deine Realität. Aber, dass du hässlich bist, dieser Gedanke ist ja auch nicht wahr, sondern es ist ja nur ein Gedanke, den du trainiert hast, nicht mehr und nicht weniger. Das bedeutet, es ist nur aufgrund von Wiederholung, weil du es eine gewisse Zeit lang immer wiederholt hast, Monate oder Jahre, wie auch immer. Und das bedeutet, wenn du einen neuen Gedanken trainierst, der konträr zu dem ist, brauchst einfach weniger Fokus zu dem Gedanken, den du bis jetzt trainiert hast, und einfach mehr Fokus zu dem Gedanken, den du jetzt trainieren möchtest, um eine neue Realität zu kreieren. Also ich gehe da sehr, 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 sehr plastisch und ich würde schon sagen, fast sehr mechanisch ran.
Psychologisch.
Ja.
Kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, weil so funktioniert ja auch Propaganda.
Genau, perfekt gerade beschrieben. Hier ein simples, hier ein Beispiel dafür, wie es, ich hab leider vergessen, wie dieses Buch heißt. Ich habe die letzten Tage, habe ich da so oft drüber nachgedacht, habe gedacht, boah, ich muss dieses Buch mal lesen, weil es wurde von einem sehr, sehr bekannten amerikanischen Sprecher, der hat das empfohlen. Irgendwas mit Three Men, irgendwas. Und zwar dort in dem Buch wird beschrieben, wie... jetzt, das ist jetzt ein komplett Negativbeispiel, ja. Also bitte nicht damit in Verbindung bringen. Wie damals die in der NS-Zeit, wie die SS es geschafft hat, die Polizisten, ja, also wirklich Polizisten, die sich dafür geschworen haben, das Land und die Menschen zu beschützen, wie sie es geschafft haben, dass rechtschaffene Polizisten nur wenige Monate, nachdem sie angefangen haben, mit ihnen in diese Richtung zu arbeiten, dass sie auf dem Feld Frauen hingerichtet haben, nur weil sie Jüdinnen waren. Wie sie das geschafft haben. Und das war, weil die sind immer mit denen bis zu der Grenze gegangen, wo sie haben so bis hier nicht weiter. Und das haben die dann 5 bis 10 Mal gemacht oder wie auch immer. Auf einmal war die Grenze leicht verschoben. Und dann sind sie bis zu der Grenze gegangen, weil Wiederholung ist das Einzige, was nachhaltig eine Realität erschafft. Das ist jetzt ein sehr, sehr negatives Beispiel, aber genau in der gleichen Art und Weise können wir es als positives Beispiel nehmen. Das ist ja auch, wenn man einen Hund trainiert oder wenn du, ich sag mal, bei dir ein Pferd trainiert oder sowas, wenn ein Pferd panische Angst hat, dann gehst du immer, machst du immer bis zu einem gewissen Punkt, wo du merkst, okay, nicht weiter, und dann irgendwann ist das normal für das Tier und dann kannst du sagen, okay, und jetzt streichle ich mal 2-3 Mal, bis das Pferd nicht oder der Hund nicht will. Und dann irgendwann lässt er sich 5-6 Mal streicheln und irgendwann 10 Mal streicheln. Irgendwann kannst du noch ein Stückchen näher rücken. Das ist ja das, wie Verhalten quasi auf Dauer immer verändert wird. Und wenn wir das einmal verstehen, dann sagen wir, okay, warte mal, ich muss einfach wiederholend mehr das machen, was mehr der Realität entspricht, die ich für mich erfahren und leben will. Also von der Art und Weise gehe ich halt immer sehr, sehr, sehr stark ran. Die ist sehr unsexy, weil Wiederholung ist nicht sexy und das ist eher langweilig für viele. Aber es schafft halt neuroplastisch einfach die Veränderung, die halt nachhaltig etwas halt eben auch bewirkt, dass es halt normal wird, diese neue Realität zu haben. Dass es dann kein Kampf mehr danach ist, sondern es ist so, ja, okay, es ist genauso normal, wie dass ich mir die Zähne putze oder meiner Freundin, meinem Freund das und das jeden Tag sage, also schöne Dinge. Genauso gehe ich jetzt hin und rufe jeden Tag 10 Cold Calls an für mein Business, um mein Business zu wachsen. Ne? Oder stelle mich auf eine Bühne und rede da, dass das einfach komplett normal wird. Ne? Simples Beispiel gerade noch als Abschluss davon. Ich war früher super, super introvertiert. Also richtig, richtig introvertiert. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und ich bin auch heute noch eigentlich relativ introvertiert. Also sobald die Kamera angeht oder sobald ich einen Fuß auf eine Bühne setze, bin ich extrovertiert. Und sobald ich wieder runtergehe, bin ich wieder introvertiert. So, ich habe das für mich angewöhnt, dass das ziemlich, ziemlich gut für mich funktioniert. Aber ich habe damals, weil ich so introvertiert war, ich habe so mit 16, 17, 18, so plus, minus, habe ich angefangen, einen Gedanken zu trainieren. Und den habe ich mir bei Jahren fast jeden Tag so zwischendurch immer wieder gesagt. Und zwar war es ganz simpel, alle Menschen lieben mich. Und das Resultat, was sich daraus entwickelt hat, war, dass ich so offen wurde in Bezug zu Menschen. Dementsprechend habe ich auch diese Offenheit zurückgespiegelt bekommen. Es war einfach nur, diese neue Realität hat sich eingebürgert, weil ich begonnen habe, neuroplastisch eine neue Verbindung in meinem Kopf zu schaffen, die nach einer Zeit eine ganz normale Realität wurde, ein ganz normaler Alltag wurde.
Ja, total spannend, was du sagst. Und ich kann das alles total nachvollziehen in Bezug auf dieses Training, ne? Also das ist jetzt auch gerade mit dem Pferd und mit dem Hund angesprochen. Es ist so mein persönlicher Trigger immer so. Ich zucke dann immer so zusammen, weil ich ja überhaupt gar kein Fan von dieser Dressur bin. Und das ist jetzt ein unfassbar komplexes Fass, was du gerade aufgemacht hast. Also ich finde das schon spannend, weil du sagst, so, bring das jetzt mal zum Abschluss. Und ich denke jetzt wird es interessant.
Ganz kurz, ich meine damit auch jetzt keine Dressur im Sinne von, okay, das Tier irgendwo hin, ich hatte jetzt mehr im Kopf so diese Videos, wenn zum Beispiel irgendwo ein Straßenhund oder sowas, wenn er von der Tierschutzorganisation so gerettet wird und die kriegen die dann irgendwie eingefangen und dann haben die Tiere ganz viel Angst und dann nähern die sich ganz, ganz, ganz langsam immer weiter dem Tier an, dass es sich halt wieder öffnet und einfach wieder, das meinte ich mehr so in die Richtung. Ich meinte jetzt nicht irgendwie hier, spring durch den Feuerreifen.
Du, aber das ist ja im Prinzip das Gleiche. Also ich weiß, was du meinst, es kommt ja auch darauf an, mit welchen Absichten man das Ganze so bedient, aber im Prinzip ist es ja genau das Gleiche. Es ist halt diese Dressur, diese Konditionierung. Ich kenne diese, das ist interessant, was du auch sagst mit diesem Satz, so alle Menschen lieben mich. Ich habe das damals auch gemacht. Ich war ja nun auch, ja, total. Und ich hatte keine Ahnung von Persönlichkeitsentwicklung oder so. Ich habe mir einfach nur gesagt, so eine Scheiße, wie ich das jetzt früher hatte, will ich nicht mehr. Das muss irgendwie anders gehen. Und ich wusste mir nicht anders zu helfen. Und ich habe einfach entschieden, dass es anders ist. Ich hatte keine andere Idee davon. Und ich weiß noch, ich war damals immer, ich war sehr schüchtern. Ich habe also Grundschule, also ich habe das ja alles vom Ding her geliebt. Grundschule ist ja eigentlich was Schönes, was Nettes. Aber ich hatte zum Beispiel auch das Thema mit dem Mobbing. Also ich war immer sehr, sehr schüchtern, ich hatte einen starken Gerechtigkeitssinn und so, und dann kriegst du halt einen auf den Kopf, so im Zweifelsfall, ne? So, und das hat sich so durchgezogen und dadurch war ich immer sehr leise, sehr unsichtbar und dann auch natürlich in der Oberstufe immer noch sehr zurückhaltend. Dadurch hast du natürlich nicht mündlich deine Eins. So, das heißt, meine Noten waren entsprechend auch nicht gut. Aber ich war ja nicht blöd deswegen. Aber dann kommst du natürlich noch auf die Idee, so ein Dreier-Abi, ne? Bist du irgendwie, ist auch nicht so das Dollste. Und ich weiß noch, ich bin dann damals, als ich gestartet bin in meiner Ausbildung, ich habe eine kaufmännische Ausbildung dann gemacht, mach was Vernünftiges, Kind und so, ne? Und war dann auch alles fein und so, super. Auf jeden Fall weiß ich noch, ich saß in diesem Vorstellungsgespräch und ich habe gesagt, ich muss jetzt switchen, weil sonst geht es immer so weiter. Das geht ja immer so weiter. Aber ich hatte halt einen Vorteil, ich hatte ein komplett neues Umfeld. Alle Leute von früher waren weg und das war jetzt meine Chance. Weißes Blatt Papier.
Ja.
Und ich bin da rein, als wäre ich die Selbstbewussteste vor dem Herrn, ne? Und habe einfach so getan, als ob, fake it till you make it, den Satz habe ich dann später irgendwann bei Tobi mal gehört. Aber ich habe das einfach für mich entschieden. Das war aus reinem Überlebenswillen, weil ich gesagt habe, ich habe so keinen Bock mehr weiterzumachen. Das muss ich irgendwie ändern. Und das hat funktioniert. Und das ist halt das, du kannst dich halt selber so krass programmieren. Wo ich jetzt aber hingekommen bin, nochmal 20 Jahre später, und das ist total spannend, da bin ich über die Traumaarbeit hingekommen, ist nämlich der Punkt, und da kam ich nämlich drauf, weil du von den Pferden und von den Hunden gesprochen hast, ist, dass es gar nicht darum geht, sich etwas vorzumachen, sondern in die Annahme dessen zu gehen, von dem, was ja eigentlich wirklich ist. Und die Wahrheit ist, jeder Mensch liebt dich. Und die Wahrheit ist zum Beispiel auch, deswegen, das war so mein Triggerpunkt, gerade mit dem Pferd, wir machen nämlich auch Pferdecoaching und da üben, also da bringen wir das genau, diese Connection den Menschen bei. Die Wahrheit ist, dass ein Pferd mit dir überall durchgeht, wenn du dich selbst führen kannst und das Pferd sich anlehnen kann. Ohne, dass es konditioniert sein muss, ohne, dass du konditioniert bist, ohne, dass du jemals zum Beispiel auch schon mal was mit dem Pferd zu tun gehabt hast, kannst du, wenn du in diese Annahme dessen gehst, in diese Wahrheit anzuerkennen, wer du bist und was du eigentlich wirklich kannst, und dieser bewältigende, beschützende Anteil zur Seite tritt, der ja diese Ideen von hat, von Schnalzen und komm und so, dieser ganze, wenn das mal alles weg ist, sondern einfach nur du in deinem Selbst mit diesem anderen Selbst. Tiere sind ja, wenn sie nicht konditioniert sind, ausschließlich in diesem Selbst. Tiere haben ja kein Ego, wenn wir es mal in deinen Worten jetzt nehmen. Das ist das Spannende, das finde ich total spannend. Und das ist gerade so diese Kür. Und ich glaube, das ist noch da ist noch so viel mehr drin, aber natürlich ist, das ist eine geile Brücke. Also das ist, ich habe es genauso gemacht, aber ich merke jetzt, wir sind jetzt schon 42 demnächst, wo ich denke, krass, das ist nochmal wieder was Neues gelernt, nochmal wieder ein neues Tor, was aufgegangen ist und da kommt so eine Ruhe ins System rein. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Klar, 100%. Also das ist ja, also mit den Tieren, also die Tiere lesen uns ja. Das ist ja, die lesen uns ja wie Bücher, ne? Das ist ja so, wir so, wie so kleine Dummies, so, die gar keine Ahnung von irgendwas haben und Tiere so, ah ja, ich weiß schon alles, alles gut. So. Also, da bin ich 100% bei dir. Und das ist, ja, kann ich einfach, also da, bei dem Part bin ich komplett bei dir. Wenn wir uns selbst, aber das ist ja auch gleichzeitig so, wenn wir uns unsere Realität über uns selbst in unserem Kopf ausmalen, unser Umfeld muss nachziehen, wenn wir diese Realität aufrechthalten. Dann muss unser Umfeld nachziehen. Das ist so, weil wenn wir die ganze Energie dorthin geben, unsere schöpferische Energie zu dem Selbstbild, welches wir haben, oder zu der Identität, die wir uns dann quasi erschaffen, ne, wie wir sein wollen, wie wir uns geben wollen, dann geben wir da so viel Energie hin, dass wir diesen Vibe ausstrahlen, ich weiß, wo es hingeht, kannst folgen. Ne? Und da die meisten Menschen nicht in dieser Energie sind, folgen sie halt einfach. Was jetzt tendenziell nichts unbedingt Schlechtes ist, ne? In der großen Masse ist es vielleicht doof, aber so in kleinen Teams oder mit einem Tier oder sowas ist das mega.
Auch in der großen Masse, wenn es die richtige Absicht ist.
Ja, klar. Ich habe das jetzt mehr so auf die Gesellschaft so gerade so bezogen, so dass da alle.
Ja, es ist unfassbar spannend. Und da sind wir halt wieder voll beim Thema Leadership, ne? Und auch da, glaube ich, ist es total wichtig, dass es Menschen gibt, die sagen, ich nehme diese Rolle für mich an, ich gehe voran und ich nehme andere Leute an die Hand, ich gehe vorweg, mache diesen Weg frei, damit andere eben folgen können, die halt noch Angst vor diesem Monster unterm Bett haben. Und Menschen nehmen das ja dankbar an. Das ist ja der Grund, warum diese ganzen Sachen ja auch funktionieren. Wie zum Beispiel hier Psychologie der Massen, Gustave Le Bon. Übrigens verboten worden während Corona. Auch spannend. Spannend.
Das ist echt spannend. Waren bestimmt zu viele Rechtschreibfehler drin.
Ja, aber das sind so, ich finde, sowas darf man wissen. Weil dann kommen wir wieder an den Punkt, warum ist alles so kompliziert? Warum muss ich irgendwie, keine Ahnung, als selbstständiger Staatsfeind Nummer 1, sehr geil, 50% von allem abgeben? Also woher kommt das? So, und was macht das mit mir? Und kann ich dann mit diesem Wissen und gleichzeitig dieser Wahrheit, wer ich eigentlich wirklich bin, heute andere Entscheidungen treffen?
Ja, und das, was viele ja dann immer machen, wenn sie sich so in diese Richtung begeben, ne, und sehen so, oh, okay, da, es gibt Alternativen. Ne, es gibt einen alternativen Lebensstil, es gibt alternative Business-Aufbauten und so weiter. Dass viele dann einfach immer hingehen und die verurteilen sich selbst darüber, dass ihr aktueller Umstand so ist, wie er gerade ist. So, und dann, ich sag dir immer so, das ist mit das Dümmste, was du machen kannst. Sei nicht dumm, ne? Also, warum? Du bist die einzige Person, die dich verurteilen kann. Und das, was du tun kannst, nachdem du jetzt das Wissen halt hast, ist, dich mehr über diese anderen Themen zu informieren, umzuschauen, wäre das eine Möglichkeit für mich. Nicht mehr und nicht weniger. Aber alles, was immer an Bewertung danach reingeht, sorgt nur dafür, dass du länger da drin bleibst, wo du gerade bist, weil du dann diese ganze Bewegung von dir mit Widerstand aufbaust. Und Widerstand ist immer das ist Widerstand ist einfach nur dumm. Ich habe lange drüber nachgedacht, es gibt kein anderes Wort dafür, weil es ist einfach so, du stehst vor einer Wand, haust die ganze Zeit den Kopf gegen die Wand und die Leute fragen dich so, warum machst du das? Keine Ahnung, ich muss. Sondern das wird auch jemand sagen, okay, die Person ist ein bisschen doof.
Was macht der Widerstand mit uns?
Widerstand gibt ja immer die Energie, die wir haben. Also ich plastisch oder ganz ganz simpel ausgedrückt. Angenommen, du hast 100 Energiepunkte, die du am Tag verteilen kannst auf die Dinge, die dir im Leben wichtig sind. Und wenn du eigentlich etwas haben willst oder du willst zu etwas hingehen, zum Beispiel zu einer veganen Lebensweise. Nehmen wir gerade das als Beispiel, ja? So, du willst vegan werden. Und weil du jetzt für dich erkannt hast, was in der ganzen Tierindustrie wirklich passiert, wie ungesund eigentlich zum Beispiel Milch und all das einfach ist für den Körper. Und wenn du jetzt sagst, boah, wie konnte ich nur so dumm sein? Warum war ich ja nur so dumm die ganzen Jahre und habe das alles gemacht? So, oh mein Gott. Und das ist so asozial, was die damit machen in der Tierbranche, in der ganzen Tierindustrie und so weiter. Das ist ja alles. Also jetzt in dem Fall, wenn das jetzt nicht aufklärungsmäßig fokussiert für etwas ist, ne, sondern du machst das verurteilen dir selbst gegenüber, dann hast du ja einfach den Widerstand. Du gibst von diesen 100 Energiepunkten, gibst du, keine Ahnung, 40, 50 davon schon ab, um dich selbst fertig zu machen. So anstatt diese Energie für das zu benutzen, was du eigentlich willst. Das bedeutet, Widerstand zu etwas raubt dir die Möglichkeit, dass du dich in die Richtung entwickelst, wo du dich wirklich hinentwickeln könntest.
Ja.
Und das verlangsamt einfach und macht super unglücklich, weil, und das ist dieser Punkt dahinter, wenn du 50% des Tages im Widerstand bist, dann bedeutet das, dass du nur 50% in deinem Wachstum, in deinem Fortschritt bist. So, und je nachdem, wie deine Reflexionsgabe ist oder wie mental stark und klar du halt eben bist, sagst du dann nach 2-3 Wochen, weil du dann nur Ergebnis X hast, ja okay, boah, ich glaube nicht, dass ich das schaffen kann. weil dein Fortschritt einfach zu langsam ist. Hättest du aber in diesen 2-3 Wochen 100 Punkte für das eingesetzt, was du willst, wärst du nicht bei Punkt X, sondern wärst bei XXX zum Beispiel schon. Ja, wärst viel weiter, wo du dann für dich mehr merkst, okay, ich kann einen Unterschied machen. Ich fühle mich besser, ich fühle mich gesünder. Ich kann mehr Leistung erbringen. Ich habe so und so viele Tiere quasi gerettet, wenn man so einen Rechner dann eingibt, seit wie vielen Tagen du vegan bist und so weiter. Ich habe einen Unterschied gemacht. Wie geil ist das denn? So, und das bedeutet, Widerstand ist einfach eine freiwillig gewählte Behinderung, die du dir selbst gibst.
Ja, so ist das.
Und das ist halt doof.
Das stimmt. Es ist halt auch da wieder dieser beschützende Anteil, ne, der halt irgendwie Panik hat, weil wenn wir es tun würden, was könnte dann alles Schlimmes passieren? Ne? Was könnte Furchtbares passieren? Weil ich frage mich natürlich auch mal so, was haben wir von all diesen Dingen, die wir tun und uns selbst behindern? Und viele wissen das ja auch. Ich weiß, ich stehe mir selber im Weg. Ich weiß, ich könnte eigentlich viel mehr. Ich weiß, ich brauche keine Angst haben und so weiter und so fort. Trotzdem tun wir es aber die ganze Zeit. Wir halten ja daran fest. Dann frage ich mich, was hast du davon? Und da würde mich jetzt mal deine schlaue Antwort interessieren. Meine wäre Sicherheit. Einfach nur stumpf in Sicherheit sein. Hast du da noch eine andere Idee? Also warum, also machen wir das?
Geht in die ähnliche Richtung. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Also von der Verhaltenspsychologie ist es ja so, alles, was wir tun, tun wir immer aus dem einzigen Grund, weil wir glauben, wir fühlen uns danach besser als vorher. So, und das bedeutet, wenn du an dem Alten festhältst, oder an dem, was dich eigentlich nicht so glücklich macht oder was du eigentlich gar nicht mehr willst, wenn du an dem aber festhältst, anstatt das Neue zu tun, dann bedeutet das, dass du einen emotionalen Vorteil noch aus dem ziehst, wie es halt war. Dass dieser Vorteil, wenn du hier so eine Waage hättest, dass der halt etwas mehr Gewicht bekommt bei dir. So, und das bedeutet, wenn du jetzt sagst, ja, aber Jens, ich habe dieses Verhalten, das ist ja richtig, richtig dumm. Nehmen wir zum Beispiel, angenommen, du würdest Drogen nehmen, ne? Gras rauchen einfach, ne? Was halt so auf Dauer halt deine Produktivität ein bisschen sehr stark minimieren könnte, so als Beispiel.
Ja, klar, oder einfach nur Zigaretten, also das ist ja auch, also das, ja, da wissen ja, wir ja auch.
Genau. Und jetzt bist du an dem Punkt, dass du sagst, ja, boah, ich will damit aufhören mit dem ganzen Mist. Aber du hast den Gedanken so lange trainiert, dass du sowieso niemals die Person bist, die es schaffen wird. Ja? Und indem du dann daran festhältst, dass du zum Beispiel weiter rauchst, weiter Drogen nimmst, weiter die ganze Zeit jedes Wochenende bis ins Koma trinkst, ist die Bestätigung, dass du recht hast. Und Bestätigung ist eine der größten Motivationsfaktoren von uns Menschen, weil die halt auch in meinem Wording, im Ego halt sehr, sehr stark ist. Ne? Anerkennung und Zuneigung. Ja, und diese Anerkennung, die wir uns selbst geben für ich war richtig, ich hatte recht, ich kann es nicht schaffen. Und diese Bestätigung, die wir dadurch bekommen, die wiegt viel schwerer bei den meisten Menschen, weil sie ihre gesamte Realität darauf aufbauen, als das aufzubauen, ist das, was durch das entstehen kann, wo sie eigentlich hinwollen. Durch die, zum Beispiel gesünderes Lebensgefühl, produktiver sein, fitter werden, nicht mehr, dass alles eklig riecht nach Rauch oder, ja. Oder dass ich immer ein aufgequollenes Gesicht habe, weil ich einfach die ganze Zeit am Trinken bin. Ja? Und was ja auch nicht unbedingt attraktiv ist. Ja. Und Bestätigung ist irrational, komplett. Es gibt ja Menschen, die machen ganz, ganz, ganz hardcore Dinge, die ihnen schaden, aber sie kriegen dadurch die Bestätigung, dass sie nicht wert sind, geliebt zu werden, dass sie sowieso nicht schaffen können, dass dies, das jenes ist. Was wir uns im Kopf einfach zusammenbauen, das können die wahnwitzigsten Geschichten sein. Aber ich finde, wenn man diesen Prozess in allererster Linie einmal bewusst betrachtet und für sich dann auch einfach bewusst erkennt, dass man ab diesem Zeitpunkt viel mehr die Möglichkeit hat, eine Wahl zu treffen. Dass man sagt, okay, warte mal, ich habe da gerade wieder gar keine Lust drauf. Warum? Okay, warte mal, ich will mich dahin bringen, dass ich wieder das sagen kann, dass ich wieder recht hatte. Will ich das wirklich? Nee. Okay, komm, dann mache ich einen kleinen Schritt, der in die Richtung ist. Vielleicht nicht einen ganz großen, der ist vielleicht zu viel für heute oder für jetzt, aber einen kleinen Schritt gehe ich hin. Und dann wieder einen kleinen Schritt, dann wieder einen kleinen Schritt. Ja, so wie ein Haus gebaut wird, brauchst du ja auch nicht Wand, sondern du brauchst Stein, Stein, Stein. Also außer es ist jetzt ein Fertighaus, ne? Aber
ja, so ist es, ne? Und wenn wir das jetzt einfach nochmal umdrehen, wir sind jetzt gerade so von diesem weg von, also wie kann ich sozusagen etwas, was ich loslassen will, aber ich glaube, ich schaffe es nicht, wie kann ich das hinter mich lassen? Wenn wir es jetzt nochmal umdrehen und sagen, okay, wir gehen jetzt nochmal hin zu diesem, wie geil kann es eigentlich noch sein? Also mal angenommen, mein Leben ist cool. Also die Leute, die diesen Podcast hören, die haben, also bei denen ist eigentlich immer alles cool.
Die sind sowieso cool, weil sie hören den Podcast.
aber mal angenommen, diese Frage, wie könnte es noch besser werden? Das ist ja auch etwas, was ich von dir immer noch im Kopf habe. So, wie kann es jetzt noch besser werden? Wie schaffen das die Leute? Weil das ist das, was ich auch immer wahrnehme, dass die meisten Menschen sich das nicht vorstellen können, wie es sein könnte, wie geil es sein könnte. Wie schaffe ich das, das zu implementieren?
Das habe ich vor einer Woche ungefähr, habe ich das allererste Mal gehört. Es ist so eine japanische Weisheit. Und die war, wenn du um die Berge zu sehen, musst du zuerst den, also ist nicht gemeint ganz wortwörtlich, aber so ungefähr, um die Berge zu sehen, musst du als allererstes trainieren, den ersten Berg hochzusteigen. Weil du durch diese Aussicht erstmal einen Blick hast, wo die anderen Berge sind, wie die Aussicht ist. Das bedeutet, es ist ja logisch, wenn wir den ganzen Tag oder unser ganzes Leben, die letzten 10 Jahre von mir aus, in einer Wohnung gelebt haben, wo direkt gegenüber eine Wand ist und da ist eine Wand und ich hatte keinen Ausblick, dann weiß ich ja gar nicht, wie schön es sein kann, weil, ich finde das ein geiler Satz, a bird born in a cage thinks flying is an illness. Also der Vogel, der im Käfig geboren ist, denkt, dass Fliegen eine Krankheit ist. Und um uns daran anzunähern, dürfen wir als allererstes aufhören, die Dinge zu tun und die Dinge zu befeuern, die uns klein halten. Ja, wir müssen nicht direkt von -10 auf +10 gehen. Wir können als aller und sollten, um diesen Widerstand auch möglichst gering zu halten, um so einen leichten Übergang zu schaffen, als allererstes aufhören, diesen Minuswert zu befeuern und den weiterhin nach unten zu halten. Weil allein dadurch, wenn wir das aufhören, merken wir erstmal, wie gut es sein kann, davon befreit zu werden. Und dann öffnet sich, weil wir dann nicht die ganze Zeit unter Stress sind, die ganze Zeit nicht diesen inneren Druck verspüren, diese Unzufriedenheit verspüren, sondern dann kommt mal so eine grundlegende Leichtigkeit oder so ein Gefühl von Freiheit, von Freude rein. Und die meisten Menschen sind immer super krass überrascht, wie kreativ sie auf einmal sind, was sie mit sich, mit ihrem Leben, was sie überhaupt anstellen können. Ja, also dieses, wie kann es jetzt noch besser werden, ist bei ganz vielen in erster Linie der Punkt, okay, wie kann es aufhören, so schlecht zu sein? So, und nachdem sie da mal ein bisschen Raum geschaffen haben, weil sie sonst die ganze Zeit so zu sind, ihr System ist komplett voll mit, okay, ich muss überall den ganzen Schaden abwehren, dass sie sich gar nicht rumdrängen können und können aus dem Fenster gucken und sehen so, wow, okay, die Möglichkeit gibt's ja auch noch. Ja, und erstmal zu überlegen, okay, wie kann ich weniger von dem machen, was mich die ganze Zeit in diesem metaphorischen Loch hält.
Ich musste gerade an dein erstes Buch denken, was du geschrieben hast. Ich habe die auch hier. Your Answer finde ich übrigens ein sehr geiles Buch, super Buchempfehlung. Ich habe das damals, glaube ich, mehrfach bestellt. Du hast es auch da und habe es auch schon immer wieder verschenkt und jetzt letztens auch gerade wieder, weil ich gerade so daran denken musste, wie du gesagt hast, so diesen Raum mal aufzumachen. Wo kann es überhaupt hingehen? Und das ist übrigens auch, ich liebe auch das Cover. Ne, das ist schon so, da ist schon so viel drin. Ne, alleine so, ne, das ist so schön. Diesen Raum aufzumachen, sich mal auf diese Reise zu begeben. Man muss ja nicht sofort auswandern, um jetzt mal dieses Beispiel zu nehmen, sondern zu sagen, okay,
perfektes Beispiel,
ich reise jetzt erstmal an den Ort und mache da einfach mal Urlaub und guck mal, wie es mir da gefällt. So, um mich einfach mal damit zu beschäftigen, um erstmal rauszufinden, so wie krass ist denn eigentlich Irland zum Beispiel, ja, oder ich war dann viel in Schweden im Wald und so, und habe ich gedacht, so, oh, Schweden ist schon geil, so, zumindest im Wald, ja, und deswegen auch solche Sachen, ne, das ist natürlich mega, also finde ich auch, übrigens, es ist wirklich von Herzen ein Buchtipp jetzt von mir, also jeder, der sagt so, oh Gott, ich weiß nicht, ich finde, das ist, ich habe ja auch die Bücher von John Strzelecki gelesen, auch das Café am Rande der Welt, das ist geiler. Wirklich, von Herzen. Ich meine es ganz ernst. Das ist wirklich ein unfassbar geiles Buch. Ich habe es wirklich geliebt. Und die, denen ich es geschenkt habe, die haben sich auch mal total gefreut, weil das wirklich so das allererste Mal diesen Raum aufmacht. und einen so richtig schön an die Hand nimmt, also im Rahmen von so einer Geschichte, finde ich total geil. Und das ist nämlich genau, was du beschrieben hast. So dieses erstmal, wie kann das Schlechte nicht mehr sein und wie kann ich mal so reinschnuppern in etwas so und dann auf einmal so wusch, ja, das ist ja das Coole. Und dann geht's manchmal auch ganz schnell, ne?
Es ist unfassbar. Also das ist, wenn wir aufhören, uns selbst im Weg zu stehen, dann ist es manchmal so erschreckend schnell, wie sich Dinge transformieren und verändern können. Also unfassbar. Also wirklich, das ist so, das kann Hollywood nicht schreiben, die Geschichte.
Ja.
Es ist, na dann wenn das dann passiert, dann merken wir erstmal, wie machtvoll wir eigentlich die ganze Zeit über waren. Aber diese Erfahrung, die müssen wir halt einfach mal machen, um zu realisieren, boah, krass, das ist real, das ist nicht nur ein Gedanke oder eine Fantasie, eine Illusion, sondern das ist faktisch. Es ist da, es ist zum Anfassen. Ja.
Ja, total. Und ich würde super gerne jetzt nochmal tatsächlich auch über dein anderes Buch nochmal sprechen. Das hast du ja nochmal hinterhergelegt. Also du bist ja hier ein richtiger Schreiberling, hast du auch am Start. Ich habe es auch hier, ich habe es mir extra, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Hab's natürlich auch und da, ich finde es so cool, weil, Achtung, Trigger, und da möchte ich nämlich jetzt gerne mal mit dir drüber sprechen, weil ich das wirklich wichtig finde, überhaupt dieses ganze Thema mentale Stärke, Resilienz, wie man das lernen kann. Also vielleicht kannst du da nochmal so einen kleinen Crashkurs jetzt hier mit uns machen. Ansonsten sowieso das Buch bestellen. Und was ich aber sehr cool finde, ist, da sind wieder so, jetzt wird's wieder ein bisschen politisch, Achtung, ist ja kein politischer Podcast, aber ich finde es trotzdem irgendwie wichtig, weil das sind auch alles so Dinge, die uns halt immer einfach so daran hindern, so eine Erfahrung zu machen, wenn wir uns mit so einem Scheiß manchmal beschäftigen und okay, beschäftigt halten lassen und so weiter und so fort. Und das fand ich total cool. Das erste, was ich gelesen hatte, war so sinngemäß: Ich verwende in diesem Buch das generische Maskulin nicht aus Respektlosigkeit oder ähnlichen Gründen, sondern einfach, weil es sich über Jahrzehnte bewährt hat und einen klaren sowie leichten Sprachgebrauch ermöglicht. Sehe ich übrigens genauso. Wenn du dich allein von Wortendungen getriggert fühlst, lege ich dir sogar sehr ans Herz, dieses Buch zu lesen. Und so weiter und so fort. Ist natürlich schon gleich von vornherein so eine Ansage. Finde ich super. Was hast du dir dabei gedacht?
Naja, das war, als ich das geschrieben habe, da hieß es schon überall so, ja, es müssen überall öffentliche Texte und so geändert werden. Und ich dachte so, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall werde ich mich als Autor dahin begeben und diese Sprache verunglimpfen, die so kultiviert wurde, dass sie so detailliert ist und so gut ist und so viel Klarheit bringt und werde das jetzt in einen Rahmen quetschen, nur anhand von einer Ideologie, die auch hier wieder auf irgendwelchen Egos gegründet ist, weil sie glauben, das ist ungerecht. Also ganz ehrlich, wenn sich das etabliert hätte vor, ich glaube, es sind in den 1960ern, 1970ern oder so, ist das, glaube ich, so mit entstanden, mit dem generischen Maskulinum. Wenn es damals generische, wie würde man es dann nennen, wenn es alles weiblich mit Endung wäre? Keine Ahnung. Habe ich nicht drüber nachgedacht.
Also auf jeden Fall wäre das Wort ja dann immer länger.
Ja, genau. Aber hätte sich das etabliert, mein Gott, dann würde ich heute so schreiben. Das ist mir egal. Es geht mir mehr darum, um die, dass einfach aus so einer Ego-Sache irgendwie alle folgen müssen, weil alle diese Ideologie nun annehmen müssen. Und das ist halt eine hochgradige Manipulation. Das ist so, keiner will's, aber weil ein paar sich verletzt fühlen, sollen alle nachziehen. Das ist so, schwierig. Das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Und allein deswegen habe ich mich dazu entschieden, das halt so zu schreiben, weil ich einfach nicht dem halt dahinterherlaufen möchte, in dieser Art und Weise.
Also ich kenne auch viele, die sich dadurch nicht verletzt fühlen, aber es ist halt eben auch wieder etwas, genau wie du sagst, was so reingebracht wird und am Ende ist die Frage so, welche Sinnhaftigkeit steht wirklich dahinter? Also verändert es denn auch wirklich Dinge? Also faktisch?
Genau, boah, das ist gerade mega, was du gesagt hast. Simples Beispiel. Wenn, da gibt's ja auch sehr, sehr viele, die sagen so, hey, kauf diesen Armreif, das ist ein Talisman, der bringt dir Energie und keine Ahnung was, ne, was so im Onlineshop irgendwo verkauft wird, was dann irgendwelche Kinder in Bangladesch machen, ja, und sagen, erzählen eine schöne Geschichte drumherum. Und dann kaufen die Leute das, legen das an und die ersten paar Tage fühlen sie sich besser. Ne, warum? Weil sie diese limitierenden Gedanken, die sie sonst noch aufrechthalten, weil sie das auf diesen Armreif übertragen, sagen, der schützt mich davor und deswegen bilden sie sich ein, dass sie es selbst nicht mehr haben, dann geht's ihnen auch besser eine Zeit lang. Aber Habitus setzt sich immer durch. Und ähnlich ist es so wie mit diesen Wortendungen. Jetzt mal ganz ehrlich, Frauen sind wohl mit das Tollste, was diese Erde hervorgebracht hat. Ne? Die sind so ganz weit oben, dann kommen Hunde und irgendwann kommen Männer. Ne? Also, so. Warum soll ich eine Wortendung schreiben, damit sich Frauen mehr respektiert fühlen? Das ist genau das gleiche wie mit dem Armreif. Das würde kurze Zeit anhalten und danach würden sie merken, ja, nee, warte mal, das Problem ist ganz woanders. So, und das ist so was Unnötiges, was so gar keinen Sinn ergibt. Und das ist so, nee, dann warte mal, mach ich auf gar keinen Fall mit.
Ja, aber das eigentliche Problem ist, was wir haben in der Gesellschaft, wenn du das nicht machst, bist du kein guter Mensch.
Ja, im Narrativ. So, und aber das ist das Lustige. Bis jetzt jeder, mit dem ich, auch der vielleicht irgendwie dagegen war und mit dem ich dann mal so drüber gesprochen habe, und ich bin bei sowas dann nicht angreifen oder so, sondern ich bin einfach so, ich stelle einfach ein paar intelligente Fragen, weil man sagen so, ja, stimmt. Kann man so sehen. Es geht ja mehr darum, um Inklusion, um Respekt voreinander. So, aber Menschen gewinnen ja nicht Respekt vor anderen Menschen oder inkludieren andere Menschen mehr, weil eine Wortendung da ist. Was für ein Firlefanz ist das denn? Sondern das sind ganz andere Ansätze. Das bedeutet, diese fehlende Inklusion oder dieser fehlende Respekt ist ja nicht da, weil Wortendungen gefehlt haben, sondern ganz woanders. Und das ist so, hier ist das Problem und hier wird geguckt, so ein kleiner Haken, wie wir das ändern können. Das ist genauso wie in Europa, wie in Europa, wie wir sagen so, das hier, dass dieser Deckel an der Flasche ist, das ist das, was wir für Klimaschutz tun, zum Beispiel. Ne, das ist so das, was wir in Europa machen. So, ist so, ja, das ist so, kann man machen, ist so ein Faktor, aber das ist ja nicht das, was das Problem löst. In was für einer weltfremden Situation lebt ihr denn bitte? Ja, das ist absoluter Wahnsinn so. Ja, und deswegen habe ich es direkt vorne im Buch mit reingebracht.
Ja, es ist richtig gut. Ich finde es auch einfach wichtig. Es ist eine Debatte, da müssen wir auch drüber sprechen. Ja. Und darf nicht tabuisiert werden, ne? Ich habe so ein gegenteiliges Beispiel, was mir gerade noch dazu eingefallen ist, während du da so von erzählt hattest, also gerade auch mit diesem Respekt vor Frauen, es war so, und das ist auch ein Phänomen, und das war für mich eher unbehaglich. Ich war ja nun auch lange Führungskraft. In dem Unternehmen, also ich bin ja immer noch Führungskraft, wenn man so will, nur jetzt anders. Ja. Aber damals halt angestellt in diesem Unternehmen, eine von sehr vielen Herren. Also das waren ja fast nur Männer. Und dann kam es natürlich auch vor, dass dann mal, also wir hatten so 2-3 Frauen oder sowas, so auf 30 Männer, die waren dann auch mal nicht immer da oder waren mal woanders. Und wenn wir dann auf einer Tagung waren, ich weiß noch ganz genau, da fing das so an, dass das auch bei uns in der Firma so losging, man macht das jetzt so. Also das muss jetzt so innen und so, das muss jetzt alles so berücksichtigt werden, erinnere ich mich noch, das waren so die Anfänge. Und dann hieß es dann auch, zu einer Begrüßung, da stand der Chef dann vorne, hat gesagt, meine Herren oder meine sehr verehrten Herren und Frau Klann. Wie hat sich das für mich angefühlt? Also, Randgruppe, fast vergessen, irgendwie gehöre ich nicht dazu, es war kein schönes Gefühl.
Nee.
Also, und das der Witz in der Sache ist, wenn die damals gesagt haben, so hier Leute oder meine Herren oder so, ich war immer ein Teil davon. Ich habe mich da nie, aber in dem Moment so dieses so, ach ja, und Frau Klann. Also das war für mich total so ganz komisch. Ja. Auf einmal wurde ich separiert. Also ja, genau. Nur mal so. Also auch da, Sprache kann nicht nur verbinden, sondern Sprache kann halt eben dann auch trennen. Also das darf man auch nicht vergessen.
Klar, und das ist ja auch nur eine Interpretation, dass dadurch Leute eigentlich ausgeschlossen werden. Ne? Das ist so, das und auch hier, wenn wir, wenn es jetzt nicht irgendwas Offensichtliches ist, ne, dass jemand sagt so, guck mal da, der oder die wollen wir nicht, ne, das was so ein offensichtliches Ausschließen ist, sondern dann passiert Ausschließen ganz oft ja von den Menschen selbst, weil sie sich gedanklich selbst ausschließen von etwas, weil sie irgendetwas vorschieben und sagen so, jetzt in dem Fall, ich brauche die Wortendung, damit ich mich dann wieder besser fühle. Aber nochmal, das ist gleich wie mit dem Armreif, das ist nicht der Grund dahinter. Ne? Und so, wie du es gerade auch sagst, dadurch wurde halt viel mehr Konflikt entstanden, ist viel mehr Konflikt entstanden, als wenn es nicht gewesen wäre. Ja, und das Respekt, mega wichtig. Sollte man definitiv mehr mit arbeiten, mehr darauf hinarbeiten. Alles, aber eine Wortendung wird das nicht richten. Und dann aber alle dazu zu zwingen, das ist so, ja, ne, und die, also das ist ja so, die meisten haben so ein Gefühl davon, ja, okay, woran liegt es wirklich? Und dann werden sie gezwungen, etwas zu machen, wo sie selbst auch wissen, so, ja, okay, das ist überhaupt nicht der Grund. Aber ich werde jetzt dazu gezwungen. Weil das erzeugt ja einfach nur noch mehr, ich sag mal, mehr Hass oder mehr Ablehnung denjenigen gegenüber, die es eigentlich initiieren. So, das heißt, es ist so ins eigene Bein geschossen.
Ja. Und total krass. Und trotzdem kommt da ja ganz, ganz viel Widerstand hoch. Und ich finde es total interessant, wenn man sich mal die Bewertungen auf Google auch bei dir anguckt, weil die Bücher, die du schreibst, sind ja genial. Und man sieht ja, wie sehr das polarisiert, weil Menschen sich darüber halt ja öffentlich echauffieren. Das ist ja immer ein Wunderpunkt. Ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen, weil man rüttelt am System. Ja, und dann ist ja auch Veränderung möglich. Und du bist ja ein Veränderer.
Das ist ein schönes Wort.
Schönes Wort, ja, total. Ich finde, es wäre Pioniere, ne? Also es ist nun mal so. Ja, wenn wir da an Gandhi und so denken, die haben ja auch alle gerüttelt. Also deswegen kannst du uns noch mal mit reinnehmen jetzt mit dem Buch. Ja, es ist das schönste Lob, was du kriegen kannst.
Ja, ich habe mich nie so als so Pionier oder sowas gesehen, so mit dieser, wenn wir wieder beim Thema Identifikation sind. Aber irgendwie ist irgendwie schön der Gedanke. Den nehme ich mal mit.
Ja, du, ich finde das total wichtig. Das ist ja immer, wenn Widerstand kommt aus so einer Masse. Das heißt ja immer, wir machen mal, du hast von diesem Käfig gesprochen mit dem Vogel, wir machen mal die Käfigtür auf und so, nein, lass die Tür zu und dann kommen uns böse Geister rein oder so. Aber ja, aber ja, was ist, wenn du rausfliegen kannst? So. Und das ist halt genau das. Und das ist natürlich, die Menschen halten natürlich daran fest, weil es ihnen Angst macht, weil es ihnen einen Spiegel vorhält, weil auf einmal alle möglichen Projektionen dann auf dich geworfen werden. Aber eigentlich ist es so ein wichtiger Schritt. Also alle Revolutionen, die stattgefunden haben, lagen immer daran, dass da einer war, der gerüttelt hat. Und dann war der Aufschrei groß. Ja, aber da ist Veränderung möglich und das ist Pionierarbeit.
Absolut. Absolut. Kurzes Wrap-up dafür. Also im Grunde ganz simpel. Ich arbeite damit immer mit der Greater Square Methode und die sagt einfach, okay, unsere Realität wird grundlegend, also es ist ganz simpel runtergebrochen. Das sind 15 Jahre Persönlichkeitsentwicklung in diesem System. Ne? Deswegen, das ist sehr, sehr, sehr simpel, damit es sehr leicht verständlich und verdaubar ist. Aber es sind 4 Quadranten. Es sind Gedanken, Emotionen, Fakten und Geschichten. Ja, das sind die 4 Quadranten, wie wir unsere Realität einfach erbauen. Ne? Den ganzen lieben langen Tag. Wir denken Dinge, wir fühlen Dinge, weil wir gewisse Dinge denken. Und wir erzählen uns Geschichten um Fakten drumherum. Und einmal Gedanken und Emotionen kontrollieren zu können, ist der eine Part, den wir lernen müssen. Dann ist es, Fakten von Geschichten zu trennen, ne, dass wir Klarheit für uns haben. Und der dritte Punkt, der sich dann aus dem Ganzen heraus ergibt, ist, Raum zu kreieren zwischen dem Reiz und deiner Reaktion. Wenn du diese 3 Punkte meisterst, dann kontrollierst du deine gesamte Realität.
Klingt so einfach.
Ich meine, das Buch ist halt sehr, sehr simpel geschrieben, aber weil es halt eben so simpel geschrieben ist und runtergebrochen ist, kriegst halt auch viel böse Kommentare.
Was kommt da so?
Naja, das ist halt lustig, wenn du bei Amazon guckst und guckst dann so 1-Sterne-Bewertung, 5-Sterne-Bewertung, da stehen teilweise untereinander genau die Gegenteil. Der eine sagt so, das inhaltslosste Buch, was ich jemals gelesen habe, vielleicht hilft's noch im Winter, um ein bisschen den Kamin anzufeuern und so weiter. Der Autor ist ja wohl sowas von dem Ego und ist so von sich eingenommen und sowas, ne? Und dann sowas. Und dann im nächsten Kommentar steht sowas wie, Ich habe schon Dutzende Bücher über Persönlichkeitsentwicklung, mentale Stärke gelesen und ich habe noch nie eins gelesen, was so simpel mir erklärt hat, warum ich so ticke, wie ich ticke und wie ich funktioniere. Und ich konnte innerhalb von kürzester Zeit so viel in meinem Leben verändern. So. Also einmal persönlicher und sachlicher Angriff und im nächsten Augenblick ist es dann Lobpreisung vor dem Herrn. Ne? Das ist, so.
Naja, man sagt ja immer, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Und das ist ja genau der Punkt. Das ist ja, eigentlich ist es ja ein Spiegel. Also kannst du so einen Schnitt erkennen? Ist es eigentlich so ein Spiegel unserer Gesellschaft? Wobei du ja schon die Leute anziehst, muss man ja dazu sagen, ne?
Klar, klar. Also diejenigen, die sich halt damit auseinandersetzen, weil das Buch heißt ja mentale Stärke und Resilienz, ne? Also das heißt, diejenigen, die das Buch wollen, die sind ja schon auf der Suche danach, aber viele sind halt eben noch nicht bereit dafür. Die wollen halt so mal, ich lese mal ein Buch. So. Oder sie sind sehr voreingenommen zu einem gewissen Thema, mit einem Gedanken oder einem System, womit sie bis jetzt immer ihre Realität kreiert haben. Und das rüttelt halt daran, weil ich nehme halt alle Identifikationen weg. Ich sage halt so, okay, du darfst verstehen, wie der menschliche Körper funktioniert, biochemisch, ne? Also alles ganz simpel runtergebrochen, mit Spaß und Humor. Aber das darfst du halt verstehen, weil ansonsten wird's sehr, sehr, sehr kompliziert.
Cool. Aber es ist ja so mit vielen Dingen, ne? Also je nachdem, wie es interpretiert wird oder wie deine eigene Wahrheit ist oder wo du stehst, kannst du halt mit etwas arbeiten und daraus etwas ziehen, also etwas lernen oder halt eben nicht. Genauso wie es ja Menschen gibt, die sagen, oh, warum passiert mir das immer? Ich muss dann immer schon lachen, weil ich sage, oh, bitte Universum, dieses Jahr ein bisschen weniger Lernaufgaben, so, ne? Aber auch da, es kommt halt immer drauf an, was machst du draus, ja? Also wie gehst du damit um? Ist es ein Lernfeld für dich oder kapitulierst du jetzt, ne?
Ja, ist ganz klar. Und wenn wir es einmal, also ich bin ja immer so ein absoluter Verfechter von der hundertprozentigen Selbstverantwortung. Ne? Also ich sag ja, okay, selbst wenn jetzt so Dinge sind wie, letzte Woche Mittwoch hatte ich eine Firmen-Keynote, ne? Von einem richtig großen internationalen Logistikunternehmen. Dann saßen wir danach noch so beim Dinner und dann hat einer auch gesagt, so, ja, hier, es war auch so ein ganz, 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 ganz bekannter Philosoph. Ganz kurz, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Auf jeden Fall, der sagt irgendwie sowas so, das Leben ist die Konsequenz aus den persönlichen Entscheidungen. So, ne? Und hat er gesagt, ja, stimme ich zu, aber dann zum Beispiel auch so Sachen wie, wenn jetzt Corona oder wenn Krieg ausbricht oder sowas, das liegt ja nicht in meiner Entscheidung. Ne? Deswegen würde ich dem Zitat nicht ganz beistimmen. Habe ich gesagt, so, naja, doch schon irgendwie, weil du hattest ja jetzt auch im Vorfeld gesehen, dass es Anzeichen dafür gab, du hättest auch umziehen können. Zum Beispiel kannst du aus Deutschland wegziehen. Ne? Das bedeutet, du hast dich aber dazu entschieden, da zu bleiben. Das bedeutet die hundertprozentige Selbstverantwortung. Und deswegen ist es ein Thema, was dann oft, ja, schwierig wird, sagen wir es mal so.
Nochmal einen Schritt weiter. Ist es nicht vielleicht auch eine Entscheidung unserer Seele, dass sie sagt, ich inkarniere jetzt genau in diesem Moment, in dieser Persönlichkeit oder in diesem Individuum und suche mir das aus? Auch da gibt es ja ganz viele Meinungen.
Also ich sag mal so, ich persönlich glaube ich nicht so wirklich dran, muss ich sagen. Aber auf diese Vorherbestimmung. Weil einfach so von dem Grundgedanken her, warum sollte, wenn man an, und das ist jetzt null Bewertung drin, aber das ist einfach dieses Gedankenexperiment, was ich schon unzählige Male durchgespielt habe. Für mich. Wenn es Seelen gibt, ja, und ich glaube auch daran, dass da irgendwas gibt, ne, keine Ahnung, wie man es dann nennen möchte, aber wenn es sowas gibt und alle miteinander verbunden sind und alle eins sind, warum sollen sie dann sich individuell Aufgaben aussuchen, wenn sowieso alle eins sind? Das macht irgendwie nicht so wirklich viel Sinn. Das ist wie so, wenn du dir eine Qualle vorstellst, die so ganz viele Tentakel haben. So, warum muss der Tentakel eine Erfahrung machen im Vergleich zu der, wenn alle doch sowieso die Qualle sind? So, und diese Ja, genau, wenn das so ist. Aber das ist ja das, was dieser Grundgedanke immer dahinter ist. Und oder dieser Gedanke von, naja, es ist dann vorherbestimmt, dass wir uns dann an dem Tag oder in der Situation und so weiter. So, warum sollte, wenn es so etwas gibt wie, ich nenne es jetzt einfach Gott, auch wenn das jetzt nicht im religiösen Kontext zu sehen ist, aber wenn es sowas gibt, warum sollte dann vorherbestimmt sein, dass wir Dinge tun? Wenn es doch darum geht, das Leben zu erfahren. So, also, dass wir entdecken, was einfach möglich ist. Und wenn es vorherbestimmt ist, dann ist es halt komplett manipulativ. Dann wäre es kein freier Wille, was halt zum Beispiel auch alle Weltreligionen halt eigentlich immer mit sagen oder was auch die ganzen Philosophien sagen. Das bedeutet, ist es, also das jetzt, ne, ich kann da ja keine Konklusion draus schließen, weil es halt Themen sind, die wir halt nicht beweisen oder also für oder dagegen beweisen können, ja. Aber wenn wir dieses Gedankenexperiment einfach durchspielen und wir gehen dann rein und sagen so, ja, okay, aber warum sollten Dinge vorherbestimmt sein, wenn es praktisch gesehen weder Zeit noch Raum gibt und alles zum gleichen Zeitpunkt ist, wenn wir in so einer philosophischen Art und Weise denken? Das heißt, es gibt sowieso alles schon und alles wurde sowieso schon in irgendeiner Form mal irgendwie erlebt. Ne? Also zum Beispiel eher simples Beispiel, so er betrügt sie oder sie betrügt ihn und dann trennen die sich. Und dann sagen die, ja, es war unser vorherbestimmter Fakt. Ist ja nicht so, als ob es noch nie sowas gab in der Geschichte. Also warum sollen wir das jetzt, wo soll das irgendwie dazu beitragen, dass die Essenz von Gott oder was auch immer sich weiterentwickelt und weiter sich selbst kennenlernt? Weil ich finde, Eckhart Tolle hat das mal so schön gesagt. Er hat gesagt, warte mal, ich krieg's auch nicht mehr wortwörtlich hin, aber sowas wie, es ging darum, wie wichtig du bist. Und da sagt er sowas wie, du bist das Leben, was sich seiner selbst bewusst wird. So wichtig bist du. So, und diese Bewusstwerdung, die ist ja, dass wir ablassen von dem, wer wir nicht sind, sprich der ganzen Identifikation, dem Ego, all den ganzen Geschichten, halt mehr erkennen, so, okay, wir sind das Sein, was halt ohne jegliche Anhaftung, ohne jegliche Form ist. Und wenn wir, warum soll es dann sowas wie so Seelenverträge oder irgendwie sowas geben, was in der Szene halt ganz oft genannt wird? Also ich persönlich, ich finde, dass das spricht einfach gegen jede einzelne Religion, gegen jede einzelne Philosophie, weil es den freien Willen nimmt, dass wir Wahl haben, uns selbst zu entdecken und das Leben zu entdecken. Und damit kann ich mich halt null anfreunden mit diesem grundlegenden Gedanken, ohne dass ich jetzt in der Richtung sagen will, ja, okay, das stimmt oder stimmt nicht.
Es gibt ja auch so, und das finde ich dann immer echt so, wo ich denke, so Ansichten auch aus der Szene, also gerade aus der Spiri-Szene, wo es auch darum geht, auch eine Kuh oder ein Schwein in der Massentierhaltung sucht sich das aus und dann ist es auch in Ordnung, es zu essen. Also es gibt ja auch viele Spirituelle, die jetzt wieder unterwegs sind und sagen, ich muss jetzt ein Stück Fleisch essen, weil mich das jetzt erdet. So. Und das Tier hat es sich ja ausgesucht. Mhm. Auch so ein Ding, ne? Also.
Ja, das ist halt diese Gefahr dahinter, ne? Weil wenn du diesen Grund nimmst, dann wird halt jedes einzelne Verhalten legitimiert. Dann kannst du sagen, ja, ich kann ihm ins Gesicht schlagen. Das hat er sich ja ausgesucht in unserem Seelenvertrag. So, das ist halt so, da kannst du ja alles halt irgendwie schön reden. Das nimmt die Verantwortung von Menschen. Ne? Und das wird halt dann immer gefährlich. Wenn Menschen beginnen, keine Verantwortung mehr über sich, über ihre Handlungen, Gedanken, Emotionen und alles, was ihre Realität betrifft, wenn sie beginnen, keine Verantwortung mehr zu tragen, dann wird es immer, gefährlich. Es ist sehr, sehr gefährlich. Weil dann übernimmt jemand die Verantwortung für sie. Und ob die Person gute oder schlechte Absichten hat, zeigt sich dann erst im Nachhinein. Ich meine, das haben wir in der Geschichte schon oft genug gesehen, ne? Wie sowas passiert ist. Und deswegen, jedes System, was dir die Verantwortung nimmt, ist etwas, was ich persönlich nicht unterstütze. Ne? Unabhängig, selbst wenn es irgendwo wahr wäre, angenommen, ich wüsste, okay, es gibt sowas wie diese Verträge. ne, irgendwie eine Stimme würde nachts zu mir kommen, würde sagen, Jens, es gibt so Verträge, zum Beispiel. Ich würde es trotzdem nicht unterstützen, weil es den Menschen die Verantwortung nimmt. Es sorgt dafür, dass Menschen weniger das Leben bewusst bestimmen. Und das ist etwas, was mir persönlich mit am allerwichtigsten ist, so. Und deswegen würde ich das niemals unterstützen. Also auch die ganzen anderen Systeme auch so. Ich weiß, ich mache damit jetzt voll das Fass auf, aber sowas wie Sternzeichen oder so ein Zeug, ne? So. Das nimmt alles Verantwortung von Menschen.
Ja, es ist spannend. Also ich erlebe das ja auch viel so und bekomme auch einiges davon mit. Und ich finde es immer total spannend, sich davon inspirieren zu lassen. Aber genau wie du sagst, es geht da nicht darum irgendwie, also ich krieg's ja auch mal mit so, ne? Der Merkur ist gerade im Pluto und ich, keine Ahnung, so als Beispiel, ne? Also ohne, ich will mich da auch nicht drüber lustig machen oder so, aber so, und deswegen kann ich jetzt aber heute kann ich heute keinen Umsatz machen oder kann ich heute keinen Kunden anrufen oder was auch immer. Schwierig.
Ja.
Na, also ich glaube schon, dass es da viel gibt da draußen und ich glaube auch, dass da viel auch kosmisch ist. Ich glaube auch, dass da viel überirdisch ist, was wir noch nicht greifen können. Ich glaube auch, dass das alles sehr bewusst und bekannt ist, nur die meisten das einfach nicht wissen oder erfahren. Und ich glaube auch, dass wir nicht alle eins sind. Ich glaube, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass unsere Seelen sich hier inkarnieren, um eine Erfahrung zu machen. Das glaube ich schon. Aber eben genau diese Erfahrung nutzen, um auch Verantwortung zu übernehmen, um bewusste Entscheidungen zu treffen. Das glaube ich schon. Ja. Mhm. Super spannend. Okay, also jetzt sind wir schon eine ganze Weile hier zu Gange. Was mich.
Vor allem das Spektrum soll ja ganz
auswandern, wie gründe ich ein LLC?
Ja, okay. Zu Seelenverträgen.
Das wird super. Ich freue mich. Aber vielleicht einfach nochmal so zum Schluss, weil wir jetzt da nochmal so das so ein bisschen so zusammenfassen auch. Deine Botschaft für die Welt, das ist nochmal das, was mich so interessieren würde. Mal angenommen, die Frage stelle ich mal gerne zum Schluss, du hast die Möglichkeit, einen Artikel zu veröffentlichen, in einem Magazin oder in einer Tageszeitung, wie auch immer, oder einen Blogbeitrag, und du wüsstest, jeder Mensch auf dieser Welt würde das lesen. Es wird in alle Sprachen übersetzt. Jeder liest das, also jeder wird sich damit dann beschäftigen. Und morgen wärst du nicht mehr da, morgen bist du Sternstaub, also nach dir sozusagen die Sintflut. Du kannst schreiben, was du willst, für dich persönlich, auf deine Karriere oder was auch immer, hätte es keine Konsequenz. Was würdest du der Menschheit mitteilen?
Puh. Hab ich irgendwie eine gewisse Absicht? Oder ist das jetzt, dass du sagst, okay, nee, die Absicht, die ist komplett mir überlassen? Oder soll es mehr in eine gewisse Richtung gehen?
Du entscheidest. Das sind deine letzten Worte an die Menschheit. Boah. Und jeder liest es.
Das ist richtig schwierig.
Das ist ganz viel Verantwortung.
Ja, ganz, ganz, ganz genau. Deswegen. Also, ich bin gerade hin.
Boah. Du kannst auch ganz viel sagen.
Ja, also ich bin gerade hinhergerissen zwischen zwei Arten von Antworten. Einmal, wo einfach nur stehen würde, sowas wie enjoy the ride, ne? Sowas wie, ne? Einfach nur diese kurze Aussage, weil ich, wenn ich mir überlege, dass es jeder Mensch lesen würde, würde ich jeden Menschen damit beeinflussen. Ja? Und ich meine, ob die Person das dann für sich annimmt oder nicht annimmt, ist ja ihr selbst überlassen, aber trotzdem hätte ich einen Einfluss auf jeden einzelnen Menschen. Und will ich diesen Einfluss auf jeden Menschen ausüben und dafür möglicherweise seine Freiheit in der Wahl, seine Entscheidung beeinflussen? Weil Freiheit super, super wichtig ist. Also zumindest für mich als Wert. Das ist so eine Stimme im Kopf, ne? Natürlich, die sagt man so, ja gut, aber du bist auf einer Mission unterwegs, ne? Das ist die andere Stimme. Ist klar, und du gibst ja sowieso auch Content raus. Ja, womit du es quasi auch machst. Aber ich sag, Also wenn ich dieser Mission folgen würde und würde einen richtigen Beitrag in der Zeitung machen, ich würde einfach eine Kurzzusammenfassung aus diesem Buch hier nehmen. Also aus Mental Stärke und Resilienz, weil ich habe damals, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, habe ich gesagt, okay, ich begebe mich jetzt auf die Mission mentale Stärke, weil ich persönlich daran glaube, dass mentale Stärke in der Gesellschaft oder wenn wir mentale Stärke mehr in die Gesellschaft integrieren, dass das den größten Benefit für jedes Individuum und auch für die Gesellschaft hätte. Weil wenn wir lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren, kontrollieren wir unsere Emotionen, dann kontrollieren wir unsere Realität. Und das gibt diese Selbstermächtigung, die Verantwortung und eben die Schritte hin zu dem bewussten Leben, das eigentlich das Leben dann lebenswert macht, ne, weil wir das Leben bewusst wahrnehmen können. Deswegen wäre es wahrscheinlich eine Zusammenfassung aus dem Buch. In einer Seite zusammengefasst, so wie viel Platz auch immer ich in dieser Kolumne dann bekomme.
So viel, wie du willst.
Bitte?
So viel, wie du willst.
Ah, okay. Na, dann kann ich ja überlegen, ob ich das Buch da einfach an jeden gebe. Aber ich habe echt, und das klingt jetzt voll wie Werbung für das Buch, ist es gar nicht, ne? Und auch wenn man ein Buch geschrieben hat, als Autor verdient man pro Buch verkauft nichts. Also es geht mir nicht um die Werbung fürs Buch, ne? Aber es geht darum, weil ich habe da alles reingepackt, woran ich glaube und was die Essenz aus 15 Jahren ist, was ich für mich gemerkt habe und in all den Coachings, was am effektivsten ist, um in die eigene Realitätsgestaltung zu kommen. Und ich glaube, dass das Ermächtigendste ist, was ein Mensch für sich erfahren kann, zu erkennen, wie machtvoll er durch die Kontrolle über die eigenen Gedanken ist. Weil ob die Person dann in ihrem Plattenbau wohnen bleibt oder ob sie auswandert mit einer LLC oder was auch immer sie macht, ne, es ist dann eine bewusste und klare Entscheidung. Und jeder Lebensstil, der bewusst und klar getroffen wird, ist halt dann für diesen Menschen dann eben okay. Aber es ist dann eine Wahl und nicht mehr ein Gezwungensein oder ein manipuliert werden dahin. So, deswegen dann würde ich wahrscheinlich die Inhalte des Buches in diese Kolumne halt eben einfach geben, weil damit ist eigentlich alles gesagt von mir. Und das, ja.
Perfekt. Mega. Also mal abgesehen davon, dass ich das total teile, was du sagst, gönne ich dir von Herzen die Millionen der Welt, unversteuert natürlich, mit Mehrblick, weil du das einfach verdient hast.
Ja, also nochmal ganz, ist mir eben noch der Gedanke gekommen, also grundsätzlich, ich habe nichts gegen Steuern. Ne? Es ist so, wenn jemand 10-15% abgeben würde, womit dann irgendwie im Land was Dolles gemacht wird, ist super geil. Ne? Bin ich voll dahinter, aber 50% für Fahrradwege ist mir zu viel.
Und für Panzer,
ja. Die berühmten Friedenspanzer, ne?
Die Friedenspanzer, ja. Und da sollen ja nochmal ordentlich Friedenspanzer hinterher. Also das ist schwierig, ne? Deswegen, ich glaube aber auch jeder, der das hier hört, der kann das einordnen. Genau. Jens, ich danke dir für dieses großartige Gespräch. Es war mir eine wahre Freude. Ich habe mich auch sehr auf dieses Gespräch gefreut und es ist total schön geworden. Auch.
War der Wahnsinn. Ich glaube, das ist die bis jetzt längste Podcast-Folge, in der ich jemals zu Gast war.
Ja, ich hätte noch länger mit dir machen können. Ich habe noch gedacht, der Arme muss noch weiter.
Yes. Also vielleicht gibt es irgendwann Teil 2, wenn genug positive Rückmeldungen kommen, dass sie sagen so, boah, das war voll lustig, voll unterhaltsam, voll viel mitgenommen von uns beiden. Können wir gerne mal eine Rückrunde machen.
Immer. Ich find's mega. Also, deswegen, ich danke dir für deine Zeit. Ja, ich weiß, Lebenszeit ist das Wertvollste und Wichtigste, was wir haben. Deswegen Dankeschön, dass du dir so viel Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Ich danke dir auch für deine tollen Bücher. Also, großartig. Also, nochmal absolute Herzensempfehlung. Mach das unbedingt. Lest diese Bücher. Und danke auch an dich zu Hause, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Richtig, richtig cool. Und wenn du Bock hast, wir starten am 24.03. rein in eine neue Runde des Löwenclubs. Also für alle Ladies, die hier schon Business am Start haben, die aufs nächste Level möchten, die Grenzen sprengen wollen, lernen wollen, anders zu denken, sich alles erlauben möchten, die sind herzlich willkommen bei uns im Löwenclub. Also du kannst dich sehr, sehr gerne anmelden für ein kostenfreies Vorgespräch. Link findest du alles in der Bio. Und natürlich verlinken wir auch alles über Jens, auch in der Bio. Der ist leider nicht im Löwenclub mit dabei. Aber du kannst die Bücher lesen. Genau, also ich freue mich auf jeden Fall. Mach was draus, enjoy the ride, ja, wie Jens so schön gesagt hat. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.
Was war das wieder bitte für ein großartiges Gespräch? Und wenn es jetzt bei dir so richtig kribbelt und du sagst, du hast total Bock durchzustarten oder du hast sogar schon ein eigenes Business und du willst es auf nächste Level bringen, dann ist unser Löwenclub Mentoring Programm wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Lebe deine Werte, verdiene, was du willst und verändere die Welt. Das ist das Motto des Löwenclubs. Das ist unser 8 Wochen Mentoring Programm mit Masterminds, Live Coaching, einer Löwenclub Academy und einer Community auf Augen. Höre, Menschen, die deine Sprache sprechen und die genauso ticken wie du. Und hier treffen charmante Business-Strategien, die wirklich mal zu dir passen und Spaß bringen, auf ein Business-Mindset der Extraklasse. Unkompliziert, easy und definitiv anders und genau deshalb so gut. Das kann ich dir versprechen. Lebe deine Berufung und dein freies, selbstbestimmtes Leben im Einklang mit deinen Werten. Ohne Kompromisse. Wenn du dabei sein möchtest und du hast noch Fragen, kannst du dich jetzt jederzeit bei uns für ein Erstgespräch anmelden. Den Link findest du bei uns in den Shownotes oder einfach auf beautifulcommitment.de und dann schaust du einfach mal direkt beim Vision Call rein. Da ist der Link für das Gespräch. Da kannst du dich direkt anmelden und wir klären alle deine Fragen gemeinsam in einem Gespräch. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.